Ich rufe den Tagesordnungspunkt 11 auf und möchte zur Erläuterung einiges sagen. Tagesordnungspunkt 11 ist die Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2021 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 21 bis 24 und Ergebnis- und Finanzhaushalt, Finanzplanung für die Jahre 21 bis 24. Eine Vorlage des Magistrates. Zur Beratung dieses Tagesordnungspunktes wurde Ihnen übersandt die Ursprungsvorlage des Magistrates betreffend des Haushaltes für das Jahr 21 vom 7. Januar 21. Die Vorlage, die die Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte betrifft, die Veränderungsliste 1. Die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen vom 30. Juni 21. Als Tischvorlage erhielten Sie heute, also das, was ich vorhin angekündigt habe, erstens die Veränderungsliste 2, die die Auswirkungen der erarbeiteten Fassung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen vom 30. Juni 21 beinhaltet und die nochmalige Behandlung von Anträgen der Ortsbeiräte, die auf Wunsch der Fraktionen Die Linken beraten und vor der Schlussabstimmung abgestimmt werden sollen, sowie Änderungsantrag Nr. 39 der FDP-Fraktion. Dieser Änderungsantrag soll heute auf Wunsch der Fraktion der Linken ebenfalls nochmals beraten und vor der Schlussabstimmung abgestimmt werden. Ich weise nochmal darauf hin, dass nach unserer Geschäftsordnung die Rededauer für Etatreden für den ersten Redner, die erste Rednerin jeder Fraktion sowie des Magistrates nicht beschränkt ist. Der Ältestenrat hat eine Redezeit von 15 bis 20 Minuten empfohlen. Und jetzt eröffne ich die Aussprache und bitte um Ihre Wortmeldung. Herr Dr. von Rüden.
Stadtverordnetenvorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir beschließen heute über einen Haushaltsplanentwurf, der in zweierlei Hinsicht ungewöhnlich ist. Zum einen wurde der Entwurf vom 14.12.2020 so spät vorgelegt wie noch nie. Und zum anderen erfolgt die heutige Beschlussfassung, mit der auch das Ende der vorläufigen Haushaltsführung verbunden ist, 7 Monate später als üblich. Wir hätten uns das anders gewünscht, weil wir die verspätete Vorlage des Haushaltsplanentwurfs rechtlich für unzulässig erachtet haben und daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Als wir vor fast einem Jahr im August 2020 zusammen mit den Kasseler Linken und FDP, Freie Wähler, Piraten den Antrag gestellt hatten, einen Entwurf für den Haushalt 2021 zu erstellen und im September letzten Jahres der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung vorzulegen, war unser Ziel, den Haushalt 2021 im Dezember letzten Jahres und damit rechtzeitig zur Beschlussfassung in die Stadtverordnetenversammlung zu bringen. Nur so wäre es möglich gewesen, eine für unsere Stadt zumindest in Teilen nachteilige, vorläufige Haushaltsführung zu vermeiden und den Bestimmungen des Paragraphen 97 Absatz 3 HGO zu entsprechen, der die Vorlage des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Haushalts bei der Genehmigungsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorsieht. Dieser gemeinsame Antrag ist im vergangenen Jahr von Grünen und SPD und der damals noch existierenden WFK-Fraktion abgelehnt worden. Die Argumente, die damals vom Magistrat gegen eine fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanentwurfs vorgebracht wurden und im Wesentlichen darauf abzielten, dass noch nicht alle Orientierungs- bzw. Rahmendaten für den Haushaltsplanentwurf vorlegen, haben wir seinerzeit mit Hinweis auf viele andere hessische Kommunen entkräftet, bei denen auch in Corona-Zeiten die Haushalte fristgerecht eingebracht und von den Gemeindevertretungen beschlossen wurden. Und auch bei der heute zur Abstimmung anstehenden Vorlage der Haushaltssatzung finden wir Veränderungslisten, deren Inhalte unter anderem aktualisierte Kennzahlen sind, mit denen ursprüngliche Entwurfsdaten problemlos angepasst wurden. Und genau dafür sind Veränderungslisten schließlich auch da. Damit hätte man ebenso problemlos im September 2020 einen Haushalt 2021 beschließen können. Gegebenenfalls hätten wir auch noch das Instrument des Nachtragshaushalts nutzen können. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war eben nicht gewollt. Und es hatte auch nichts mit Corona zu tun, dass wir heute mit siebenmonatiger Verspätung einen Haushalt 2021 beschließen, dessen Haushaltsjahr bereits über die Hälfte der Vergangenheit angehört. Dahinter steckten klares Kalkül und die Erwartungshaltung von Grünen und SPD, dass sich bis zum Sommer 2021 die erforderlichen Mehrheiten für den Haushalt nach der Kommunalwahl konstituiert haben würden. Die aktuellen Vorstellungen aus dem mittlerweile geschlossenen Koalitionsvertrag von Grünen und SPD wurden ja bereits im Zuge der Abstimmungen der zweiten Haushaltslesung im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Und deswegen steht aus grün-roter Sicht einem Haushaltsbeschluss nun nichts mehr im Wege. Kritisch eingehen will ich an dieser Stelle auf die Gliederung und die Struktur der Teilhaushalte. Neben der Schwierigkeit der Vergleichbarkeit von Kennzahlen mit vorangegangenen Haushalten, welche sich aus der neuen Haushaltssystematik ergibt, fällt vor allem bei den Teilhaushalten auf, dass sich viele Positionen hinter Konten gesammelt verbergen. Welche Aufwendungen genau sich zum Beispiel in den Teilergebnishaushalten hinter Konten wie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbergen, ist aus dem Haushaltsplan leider nicht ersichtlich. Gleiches gilt für andere Konten bzw. Haushaltsposten. Hier möchte ich anregen, dass in zukünftigen Entwürfen im Sinne von Transparenz und Vergleichbarkeit detailliertere Informationen zu den Aufwendungen gegeben werden. In früheren Haushalten war dies schließlich problemlos möglich und wir sollten nicht akzeptieren, dass der Informationswert des städtischen Haushalts hinsichtlich konkreter Haushaltspositionen sinkt. Meine Damen und Herren, nichts hat uns in den letzten Monaten so intensiv beschäftigt wie die Corona-Pandemie. Ihre Auswirkungen sind umfassend und tiefgreifend. Wenn man sich allerdings die wichtigsten Rahmendaten des Haushalts ansieht, ich beziehe mich dabei auf die aktuellen Zahlen der Veränderungsliste 1, so ist der städtische Haushalt hinsichtlich seiner wichtigsten Einnahmepositionen bislang erfreulicherweise ohne größere Einbrüche durch die Pandemie gekommen. Mit einer Hochrechnung bei den Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 132 Millionen Euro liegen wir trotz Corona nur 13 Millionen Euro unter den Planzahlen für den letzten Haushalt. Damals waren es 145,6 Millionen Euro, was ein Indiz für die robuste Wirtschaft in Kassel ist. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bewegen wir uns mit 95 Millionen Euro bzw. 28 Millionen Euro im Wesentlichen auf dem Niveau der Planwerte aus dem letzten Haushalt. Erneut einen absoluten Spitzenwert können wir bei den Schlüsselzuweisungen durch das Land Hessen feststellen. Gemäß der aktualisierten Planungsdaten aus der Veränderungsliste 1 kann Kassel mit Zahlungen in Höhe von 234,6 Millionen Euro rechnen. Das ist mit Abstand die höchste Einnahmeposition, ohne die der im ordentlichen Ergebnis des Haushaltsplanentwurfs ausgewiesene Überschuss in Höhe von 11 Millionen Euro denkbar gewesen wäre. Für die CDU-Fraktion steht fest, dass dieses Ergebnis jetzt und auch zukünftig nicht durch grün-rote Ausgaben im Übermaß gefährdet werden darf. Eine Ausweitung des Haushalts durch Erhöhung der öffentlichen Ausgaben für die politischen Lieblingsprojekte von Grünen und SPD würde Kassel teuer zu stehen bekommen. Nachfolgende Generationen belasten und den dringend notwendigen Schuldenabbau gefährden. Kassel, meine Damen und Herren, ist immer noch hoch verschuldet und deswegen kann städtisches Geld auch nicht mit vollen Händen ausgegeben werden. Nach wie vor fehlt Grün-Rot in Kassel ein schlüssiges Konzept zum Abbau von Schulden und zur Reduzierung von Ausgaben. Auch wenn Refinanzierungskosten derzeit durch das historisch niedrige Zinsniveau gering sind und wir von einer guten Wirtschaftspolitik des Bundes und des Landes profitieren, können sich diese Rahmenbedingungen verschlechtern und dann zu nachteiligen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt führen. Eine solide Haushaltspolitik muss diese Risiken in den Blick nehmen. Besonders deutlich, meine Damen und Herren, wird die Ausgabenfreude von Grünen und SPD im Stellenplan. Allein zwischen 2010 und 2020 ist der städtische Stellenplan von 2.372 auf 2.997 und damit um 625 Vollzeitäquivalente angewachsen. Dies, meine Damen und Herren, ist eine Steigerung von 26,3%. Und wenn ich mir die stellenrelevanten gemeinsamen Haushaltsänderungsanträge von Grünen und SPD ansehe, nach denen zu den genannten Planstellen weitere 6 Stellen mit insgesamt 290.000 Euro Personal Mehraufwendungen hinzukommen sollen, dann ist das ein völlig überzogener und wenig nachhaltiger Ansatz. Bei einem Stellenbesetzungsgrad von 85% stellt sich zudem unabhängig von den wortreichen Begründungen, die Grüne und SPD für ihre geplante Stellenausweitung anführen, die Frage, ob die Schaffung neuer Planstellen wirklich notwendig ist, wenn derzeit 15% der Planstellen unbesetzt sind. Hier geben sich doch genügend Kompensationsmöglichkeiten, meine Damen und Herren, von Grün und Rot. Ich möchte jetzt zu einigen konkreten Punkten kommen, welche die CDU-Fraktion in die Haushaltsdebatte eingebracht hat. Auch in den aktuellen Haushaltsberatungen hat sich leider bestätigt, dass die Haushaltsänderungsanträge wie in den Jahren zuvor, dass die Haushaltsänderungsanträge der Opposition wenig Aussicht auf Erfolg haben. So hatte die CDU beantragt, die vor Jahren eingestellte Online-Kulturseite der Stadt Kassel mit dem Projekt Weltkunst Kassel wieder zu beleben. Wir wollten damit die Anschubfinanzierung sowie die Zuschüsse für die Folgejahre absichern, zumal die Schaffung eines digitalen Kulturportals bereits in der Kulturkonzeption Kassel 2030 als Ziel genannt wurde. Als Kulturportal und Informationsplattform soll Weltkunst Kassel alle Kulturangebote und Kulturaktivitäten der Stadt Kassel kommunizieren. Ziel ist es, Kassels Kulturangebot national und international nachhaltig bekannter zu machen und unsere Kulturstadt Kassel im Städtewettbewerb zu profilieren. Als Präsentations- und Vernetzungsplattform ermöglicht es die Teilhabe und den Austausch aller Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden der Stadt Kassel. Darüber hinaus sollen Synergien zwischen Wirtschaft und Kultur geschaffen werden. Als Kommunikationsinstrument hat Weltkunst Kassel außerdem das Ziel, Kulturtouristen für die Dokumentarstadt Kassel zu begeistern. Ein so umfassendes kulturelles Kommunikationsinstrument zu schaffen, mit Leben zu füllen und dauerhaft zu etablieren, ist eine Aufgabe, die auch die finanzielle Unterstützung der Stadt Kassel verdient. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zählen bereits zu den Unterstützern. Hierfür existiert bereits ein fertiges Konzept von Helmut Plate mit dem Namen Lebensart Kassel. Zudem auch eine Finanzierungsplanung gehört, die dort im Detail kalkulierte Anschubfinanzierung in Höhe von 120.000 Euro wollten wir in den Haushalt einstellen, um dieses Projekt zum Erfolg zu führen. Dies wurde leider von Grün-Rot abgelehnt. Nach dem Willen von Grünen und SPD sollen lediglich 25.000 Euro bereitgestellt werden. Das ist aus unserer Sicht zu wenig und gefährdet auf Dauer das unterstützenswerte Projekt. Abgelehnt wurde auch der CDU-Antrag, die mobile Tribüne in der Sporthalle Bettenhausen, die Olebach-Halle, zu erneuern. Diese Tribüne ist 45 Jahre alt und dringend erneuerungsbedürftig. Der Ortsbeirat Bettenhausen, lieber Volker Zeidler, hat bereits mehrfach die Erneuerung der Tribüne beantragt. Leider wurde dieses Investitionsvorhaben immer wieder verschoben. Wir wissen natürlich auch, dass die finanziellen Mittel der Stadt begrenzt sind und Prioritäten entsprechend der für den Sportbereich gültigen Festlegungen gesetzt werden müssen. Allerdings geht es bei der mobilen Tribüne in der Olebach-Halle um eine Ausstattung, die aufgrund ihrer Mängel ersetzt bzw. erneuert werden muss, damit sie halbwegs funktionstüchtig bleibt. Die CDU ist deshalb gegen eine weitere Verschiebung des Projektes. Wir fordern vielmehr eine zeitnahe Umsetzung. Mit einem Haushaltsänderungsantrag wollte die CDU auch den TuS-Bow-Waldau unterstützen, der seit Jahren die Errichtung eines Kleinspielfeldes in Form eines Kunstrasenplatzes plant. Wir finden, dass wir unsere Sportvereine aktiv unterstützen sollten. Und dazu gehören eben auch sportliche Anlagen, die letztendlich die Attraktivität des Vereinssportes erhöhen. Wir sind überzeugt davon, dass dies gut angelegtes Geld ist. Leider hat die grün-rote Mehrheit unseren Antrag abgelehnt. Bereits seit Jahren kritisiert die CDU immer wieder, dass die Haushaltsansätze und damit die verfügbaren städtischen Mittel für die Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen zu niedrig sind. Hierbei geht es nicht, wie einige Redner im Finanzausschuss behauptet haben, nur um Straßenflächen, sondern um Verkehrsflächen, zu denen zum Beispiel auch Fußwege gehören. Und es ist doch völlig klar, dass diese in einem verkehrssicheren Zustand vorzuhalten sind. Hier geht es um Verkehrssicherung, zu der die Stadt gesetzlich verpflichtet ist. Und um Unfallvermeidung. Wer notwendige Instandsetzungen hinauszögert oder durch Unterfinanzierung nicht in notwendigem Maße leistet, der treibt auf lange Sicht durch die dann notwendigen grundhaften Erneuerungen die Kosten in die Höhe. Dann wird es für die Stadt und damit für den Steuerzahler teurer. Das wollen wir vermeiden. Grün-Rot hat unseren Antrag leider abgelehnt. Gleiches gilt auch für den Um- und Ausbau bzw. die Erneuerung von Straßen. Die im Haushalt hierfür veranschlagten Mittel sind für eine Stadt wie Kassel zu niedrig angesetzt. Die von der CDU beantragte Erhöhung dieser Mittel fand leider keine Mehrheit. Ganz im Sinne der Redewendung, dass Ausnahmen die Regel bestätigen, hat doch noch ein Haushaltsänderungsantrag der CDU im Finanzausschuss eine Mehrheit gefunden. Wir hatten beantragt, dass die Mittel für Baumpflanzungen erhöht werden. Stadtbäume wirken kühlend, bringen Kohlendioxid. Schmutz sowie Feinstaub werden gebunden und sie produzieren Sauerstoff. Deswegen ist es nicht nur wichtig, alte und kranke Bäume zu ersetzen, sondern auch neue Bäume zu pflanzen. Im Spannungsfeld zwischen baulicher Nachverdichtung und dem notwendigen Platz für Stadtgrün dürfen Bäume nicht zu kurz kommen. Aus diesem Grund freuen wir uns darüber, dass unser Haushaltsänderungsantrag, nachdem er in den Beratungen zum Haushalt 2020 von Grünen und SPD noch abgelehnt worden war, in diesem Jahr eine Mehrheit gefunden hat. Mit diesen zusätzlichen Mitteln können zukünftig alte und kranke Bäume schneller ersetzt und junge Bäume neu gepflanzt werden. Beim Blick auf die Änderungsanträge der anderen Fraktionen fällt auf, dass es eine ganze Reihe von offenbar rein ideologisch motivierten Haushaltsänderungswünschen gibt. Dies wird vor allem bei freiwilligen Zuwendungen deutlich, die einige kürzen, andere hingegen mit der Gießkanne verteilen wollen. Auch wenn ich jetzt aus Zeitgründen nicht auf jeden einzelnen dieser Änderungsanträge eingehen kann, möchte ich drei konkrete Punkte ansprechen. Das ist einmal das Wassererlebnishaus Fuldatal. Aus der Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen im Haushaltsplanentwurf 2021 können Sie entnehmen, dass zahlreiche Kasseler Vereine, Institutionen, Träger, Initiativen oder Projekte aus dem Haushalt aus der Stadt Kassel Gelder erhalten. Das Gesamtvolumen dieser Zuschüsse und Zuwendungen beträgt mittlerweile 42,4 Millionen Euro. Dass es aber auch außerhalb von Kassel Zuwendungsempfänger gibt, verwundert uns in diesem Zusammenhang schon. So wollen SPD und Grüne mit einem Haushaltsänderungsantrag 30.000 Euro für das Wassererlebnishaus Fuldatal e.V. bereitstellen. Also städtisches Geld für einen Verein, der gar nicht in der Stadt Kassel ansässig ist. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist für die CDU nicht nachvollziehbar. Wir sind zwar auch der Überzeugung, dass in diesem Verein eine gute Arbeit geleistet wird, und wir wissen, dass auch Kasseler Bürgerinnen und Bürger die Angebote dieses Vereins nutzen. Aber wir sehen überhaupt keinen Grund, dass hierfür städtisches Geld abfließt. Diese Argumente gelten nämlich auch für viele andere Vereine im Landkreis und umgekehrt ebenso. Und ich möchte an dieser Stelle die Vertreter von Grünen und SPD fragen, wie viel Zuschüsse aus dem Haushalt des Landkreises denn von Ihnen für in Kassel ansässige Vereine eingeworben wurden.
Herr Dr. von Rüden, die 20 Minuten sind rum.
Ich habe das als Empfehlung verstanden, Frau Vorsteherin. Und ich
erinnere nur an die Empfehlung.
Ich bin jetzt auch noch nicht so weit, dass ich meine Rede beenden würde. Es wird noch 1-2 Minuten dauern. Vielleicht kommen Sie ja, meine Damen und Herren von Grün-Rot, morgen noch auf die Idee, auch Vereine in anderen Bundesländern, also Niedersachsen, mit Geld der Kasseler Bürgerinnen und Bürger unterstützen zu wollen. Offenbar ist nicht jedem bei Grünen und SPD klar, was eigentlich selbstverständlich ist. Sie wurden nicht von Kasseler Bürgerinnen und Bürgern gewählt, um städtisches Geld aus der Stadt zu schaffen. Kommen wir zu einem anderen Thema. dem Tag der Erde. Der Tag der Erde in Kassel ist nach Aussage der Veranstalter die bundesweit größte Veranstaltung zum internationalen Tag der Erde. 1990 in der Frankfurter Straße gestartet, hat der Tag der Erde mittlerweile eine lange Tradition und wird jedes Jahr an einem Sonntag im April in einem anderen Stadtteil gefeiert. Bei der Veranstaltung informieren Organisationen, Institutionen und Verbände die Besucher zu ökologischen, sozialen, politischen und kulturellen Themen. Vor Ort waren in den vergangenen Jahren aber immer auch jede Menge Betreiber von Verkaufsständen, deren Standgebühren die mit der Organisation des Tages der Erde verbundenen Kosten beim Veranstalter Umwelthaus Kassel e.V. gedeckt werden sollten. Nun beantragen Grüne und SPD zur Defizitabdeckung die Verstetigung des Zuschusses an das Umwelthaus Kassel e.V. in Höhe von 30.000 Euro. Es ist für uns absolut nicht nachvollziehbar, dass ein so erfolgreiches Fest, welches tausende Besucher und zahlungskräftige Kunden anlockt, finanzielle Unterstützung durch die Stadt benötigt. Wenn die Kosten des Veranstalters steigen, müssen die Standgebühren entsprechend angepasst werden. Wir kritisieren, dass nach dem Willen von Grünen und SPD Kasseler Bürgerinnen und Bürger mit städtischem Geld gewerbliche Anbieter subventionieren sollen, die Umsätze und Gewinne auf dem Tag der Erde machen. Das, meine Damen und Herren, geht aus unserer Sicht überhaupt nicht. Richtig abenteuerlich aber wird es bei einem grün-roten Änderungsantrag, mit dem 1 Million Euro für Klimaschutzmaßnahmen in den Haushalt eingestellt werden sollen. 1 Million Euro, für die auf Nachfrage im Finanzausschuss die Antragsteller nicht sagen konnten, für welche konkreten Maßnahmen dieses Geld denn verwendet werden soll. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist wirklich ein bisher einmaliger Vorgang. Selbst wenn man eine Sammelkostenstelle für Kofinanzierungsmaßnahmen schaffen will, muss man doch vor Antragstellung wissen, um welche Maßnahmen es geht und um welche Fördermittel Sie sich denn bemühen wollen, für die Sie 1 Million Euro Kofinanzierungsmittel benötigen. Was wollen Sie konkret umsetzen? Gibt es hier ein Konzept oder einen Fahrplan? Sie stellen diesen Haushaltsänderungsantrag zum Haushalt 2021 und wir haben jetzt bereits Juli. Wenn der Haushalt beschlossen wird, muss er noch genehmigt werden. Glauben Sie denn eigentlich ernsthaft, dass diese Mittel auch nur ansatzweise in der verbleibenden Zeit verausgabt werden können? Darüber kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der vorliegende Haushalt trägt unzweifelhaft die parteipolitische Handschrift der grün-roten Mehrheit in diesem Hause. Die ideologische Motivierung ist deutlich zu erkennen. Politische Vorzugsobjekte werden alimentiert und der Haushalt wird sowohl bei den Stellen als auch bezüglich seines Volumens erheblich ausgeweitet. Sicherlich nicht nur für die CDU ist ersichtlich, dass die vorgenommenen Änderungen der Mehrheitsfraktionen von Grünen und SPD weniger den Erfordernissen zum Wohle der Stadt als vielmehr den inhaltlichen Schwerpunkten des grün-roten Koalitionsvertrages geschuldet sind. Millionen für Dinge, die noch gar nicht konkretisiert wurden, Stellenausweitungen ohne Kompensation, kein erkennbares Konzept zum Schuldenabbau, einseitige Prioritäten und die Vernachlässigung anderer für die Stadt wichtiger Bereiche. Wie sieht es denn aus mit dem Ausbau des ÖPNV? Nachdem die Tram nach Halleshausen an der Förderfähigkeit gescheitert ist, können wir doch von Ihnen erwarten, dass Sie uns auch sagen, wie es nun weitergeht, was das kostet und wie es bezahlt werden soll. Oder was ist mit dem für die Digitalisierung so wichtigen Projekt wie dem Glasfaserausbau? Ampeln und Schulen sind an das schnelle Netz angeschlossen, wohingegen nur ein kleiner Teil der Kasseler Haushalte darüber verfügt. Wo bleibt der für die Stadt so wichtige Busbahnhof? Wenn man für die ganze Stadt Verantwortung trägt, kann man die Haushaltsschwerpunkte nicht nur an Partikularinteressen ausrichten. Kassel ist bei der Ladekapazität für E-Fahrzeuge im Bundesvergleich abgeschlagen. Wo stehen im Haushalt die Mittel, diesen Investitionsstau aufzulösen? Zu einer vernünftigen Radverkehrsinfrastruktur gehören auch Abstellmöglichkeiten. Wo sind die Mittel für ein Fahrradparkhaus? Dieses Wort kommt nicht einmal im Haushaltsplanentwurf vor. Wie geht es mit dem Documenta-Institut weiter? Nach dem Hickhack um zwei untaugliche Standorte kann mir niemand erzählen, dass eine Realisierung im Rahmen der ursprünglich dafür vorgesehenen Mittel erfolgen wird. Wo wird dieses Risiko im Haushalt abgebildet? Meine Damen und Herren, der vorliegende Haushaltsplanentwurf lässt viele Fragen offen. Er ist nicht ausgewogen, sondern in seinen Schwerpunktsetzungen einseitig und er beinhaltet finanzielle Risiken, die vor allem durch die hohen Schlüsselzuweisungen durch das Land Hessen entstehenden finanziellen Spielräume werden nicht zur Konsolidierung genutzt, sondern fließen leichtfertig in diverse Ausgaben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus den genannten Gründen ist dieser Haushalt deshalb für die CDU-Fraktion nicht zustimmungsfähig. Vielen Dank.
Die Reihenfolge der Wortmeldungen lautet jetzt Herr Müller, Herr Getschmann und Herr Bickel. Ich erinnere nur noch einmal an unsere Absprache. Es ist nur eine Empfehlung, nur eine Absprache, 20 Minuten.
Werde auf keinen Fall 30 Minuten reden, das versuche ich einzuhalten. Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr von Rüden, Sie haben recht, der Haushalt 2021 ist definitiv besonders. Nicht, dass er letztendlich so spät verabschiedet wurde, sondern auch unter welchen Bedingungen er letztendlich auch entstanden ist. Das sind natürlich die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft hier vor Ort in Kassel. Trotz Lockdowns und Einschränkungen im Handel, in der Gastronomie und der Arbeit können wir mit einem positiven Haushaltsüberschuss planen und das ist eigentlich sehr, sehr gut. Die erwartbaren rückläufigen Einnahmen, auch die Sie angesprochen haben, bei der Einkommenssteuer oder bei der Gewerbesteuer wurden letztes Jahr sehr gut von Bund und Land kompensiert. An dieser Stelle auch vielen Dank, besonders an die Landesregierung dazu. Und muss ich ja sagen, ne? Und Herr von Rüden, wenn ich da noch einmal drauf eingehen darf, Sie haben uns eben gerade vorgeworfen, wir würden an allen Stellen ganz viel Geld rauswerfen. Insgesamt sind die Änderungsanträge von Grün und Rot in einem Volumen von 3 Millionen Euro. Wenn man bei Ihren Änderungsanträgen einmal reinschaut, dann sind allein die zwei Änderungsanträge zu den Straßensanierungen 4,3 Millionen Euro. Also deutlich über dem, was wir hier fordern. Und das ist ganz weit davon, haben Sie immer wieder die Worte Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit gesagt. Und das finde ich doch sehr seltsam, wenn es darum geht, bei Ihrem sehr einseitigen Entwurf, den Sie so gerne hätten, nur Straßen zu sanieren, Punkt, fertig, aus. Und dann aber in einem Nebensatz zu erwähnen, natürlich sanieren wir auch ein paar Fußwege. Ja gut, der Klimawandel ist das, was es zu bekämpfen gilt. Und das bedeutet Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit. Und einfach nur Straßen zu sanieren und den Ist-Zustand zu behalten und einfach so weiterzumachen wie bisher, das hat nichts mit Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit zu tun. Zum Wassererlebnishaus sei kurz gesagt, unglaublich viele Kindergärten, Schulen etc. nehmen dort Bildungsangebote wahr, also Kindergärten und Schulen aus Kassel. Und dementsprechend ist es selbstverständlich, dass wir auch unseren Anteil darüber tragen. Wenn der Landkreis bei uns solch eine Einrichtung besuchen würde, wäre es schön, wenn der Landkreis sich auch daran beteiligen würde. Zum Tag der Erde kurz gesagt, ist mir klar, dass Ihnen das nicht gefällt. Wahrscheinlich aus dem einfachen Grund, weil es dort keine Bratwurst mehr zu essen gibt. Und natürlich, ich bleibe immer sachlich, sehr gerne Herr Kalb, sachlich bleibt noch zu antworten auf den Schuldenabbau. Seit konsequent 10 Jahren bauen wir konsequent die Schulden ab hier in Kassel. Und das ist inhaltlich nicht einseitig, sondern ganz deutlich zu sehen, wo wir das machen und wie wir das machen und dass innerhalb einer Pandemie wir das auch wieder tun. Die wirklichen Auswirkungen der Pandemie werden wir aber wahrscheinlich erst in dem nächsten Jahr oder in dem nächsten Haushalt sehen können, denn das Ganze verschiebt sich doch deutlich. Ich bin gespannt auf den nächsten oder übernächsten Haushalt, denn dort werden wir es dann wahrhaftig erst wahrnehmen. Aber wir haben in den letzten Jahren die Stadt sehr solide aufgebaut und wir haben finanzielle Rücklagen, die uns dann zugutekommen werden. Wir haben über 390 Millionen Euro Schulden abgebaut in den letzten 10 Jahren, 185 Millionen Euro Rücklagen gebildet. Das versetzt uns in die Lage, gut und stabil auf Krisen reagieren zu können. Doch lassen Sie mich jetzt konkret auf den vorliegenden Haushalt eingehen. Den geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 34 Millionen Euro stehen ordentliche Erträge in Höhe von 845 Millionen Euro gegenüber. Das bedeutet, wir planen dieses Jahr wieder mit einem Überschuss, diesmal von rund 11 Millionen. Und das ist sehr gut. Viele Kommunen gelingt kein positiver Haushalt, erst recht nicht in einer Pandemie. Dies zeigt die grundsolide wirtschaftliche Stärke von Kassel, die sich in den letzten Jahren gebildet hat. Und die Bevölkerung in Kassel wächst, und das ist auch gut so. Nicht nur durch die vermehrten Zuzüge in die Stadt, sondern auch gerade durch Kinder, die bei uns in der Stadt geboren werden. Dieser Trend ist nicht neu, und deshalb werden wir den konsequenten Ausbau der letzten Jahre weiter fortführen. 600 weitere Kita-Plätze in Kindergärten, der U3-Betreuung und in Horten allein in 2021. Insgesamt sind in dem Bereich Schulen, Kinder und Jugend fast 3,2 Millionen Euro eingeplant. Für Spielplätze, den Ausbau von Frauen-Ganztagsschulen und anderen Bereichen. Für den Städtebau sind mehr als 12 Millionen Euro eingeplant. Das betrifft den Stadtumbau Bettenhausen beispielsweise unter Neustadt oder auch die soziale Stadt in Forstfeld, Wesertor, Waldau und vieles weitere. Fast 10 Millionen Euro gehen in Straßen und Tiefbau. Das geht aber nicht nur in Sanierung, sondern auch zur Erneuerung und auch zur Umgestaltung von Straßen. Im Bereich Klimaschutz ist durch die Erhöhung von 1 Million Euro von uns von der grün-roten Koalition eingebracht, jetzt nunmehr insgesamt 5 Millionen Euro enthalten. Für mehr Radwege nochmal 3 Millionen Euro mehr. Und zum Beispiel für mehr Stadtgrün, Schutz und Erweiterung der Biodiversität und der Erweiterung der Grünflächen unserer Stadt sind diese Gelder vorgesehen. Sie sehen also, der Entwurf ist definitiv nicht einseitig. Er ist sehr solide und zukunftsweisend aufgestellt. Und insgesamt übernehmen wir jetzt schon seit fast zehn Jahren übernehmen wir kommunale Verantwortung. Und unser Anspruch dabei ist es, immer gute Lösungen für Kassel zu finden. Und die Vision für Kassel für die Zukunft ist deutlich. Kassel soll klimaneutral, sozial gerecht und offen für alle sein. In den letzten Jahren haben wir den Ausbau der Kita-Plätze vorangetrieben, den Grundstein für ein fahrradfreundliches Kassel gelegt, die Klimaneutralität bis 2030 als verbindliches Ziel für unsere Stadt festgelegt, den Klimaschutzrat auf den Weg gebracht, Angebote der Jugendhilfe ausgebaut, für mehr Lebensqualität in den Quartieren gesorgt, neuen Wohnraum geschaffen, unser vielfältiges kulturelles Angebot gestärkt. Wir haben begonnen, Schulen und Turnhallen zu sanieren, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen, den Haushalt der Stadt Kassel auszugleichen und noch vieles mehr. Doch das waren nur die ersten Schritte. Die Lehren, die wir aus der Corona-Pandemie ziehen, bestärken uns auf unserem Weg. Kassels Bürgerinnen haben angesichts der schweren Krise gezeigt, dass wir miteinander in kürzester Zeit auf die Beine stellen können. Wir haben bewiesen, dass wir aus unseren gemeinsamen Wertebasis und wissenschaftlichen Erkenntnissen schnell die richtigen Schlüsse ziehen können und diese solidarisch umsetzen. Eine Welle der Solidarität war in Kassel damals zu spüren. Unsere Gesellschaft hat deutlich gezeigt, dass sie in größten Teilen zu grundlegenden Veränderungen bereit ist, wenn die Notwendigkeit dafür offenkundig wird. Gleichzeitig hat die Corona-Krise zahlreiche strukturelle aber offengelegt, die wir dringend angehen müssen und wollen. Wir haben deutlich gesehen, dass die Krise nicht alle im selben Maße trifft. Bestehende Ungleichheiten wurden verstärkt. Wer wenig Wohnraum zur Verfügung hat oder alleine lebt, hat unter den Auswirkungen des Lockdowns besonders gelitten. Viele Familien gerieten enorm unter Druck. Die häusliche Gewalt ist gestiegen. Systemrelevant waren oft nur diejenigen mit geringem Einkommen und ausgerechnet diese Menschen mussten häufig über ihre Belastungsgrenzen hinaus arbeiten. Ebenso sind Schwachstellen in der Gesundheits- und Wirtschaftspolitik deutlich geworden, die wir anpacken müssen. Für uns ist klar, dass sowohl unser Gesundheitssystem, Sozialsystem und auch unsere Wirtschaft neu aufgestellt werden müssen, um krisenfester zu werden und Krisen zu verhindern. Lassen Sie mich zum Klimaschutz kommen. Der beginnt nämlich vor Ort. Und dort ist es so, dass die Zeit drängt und wir konsequent handeln müssen. Ein wichtiger und grundlegender Schritt war die schon erwähnte Selbstverpflichtung Kassels, bis 2030 klimaneutral zu werden. Damit uns das gelingt, müssen wir besonders die Verkehrs- und die Energiewende konsequent vorantreiben. Dabei werden wir das Tempo erhöhen und Kassel gemeinsam mit den Bürgerinnen zur ersten klimaneutralen Großstadt Deutschlands machen. Deshalb machen wir mit zusätzlich 1 Million Euro und 5 weiteren Stellen im Klimabereich den Anfang. Wenn wir keine Stellen einstellen, nur mehr Geld einplanen, dann haben wir keine Menschen, die das umsetzen, was wir vorhaben. In weiteren Änderungsanträgen zum Entwurf sichern wir den Tag der Erde durch eine stetige jährliche Finanzierung von 30.000 Euro und der Welt- und Regionalladen Caribou wird bei der Umsetzung des Vorhabens mit 25.000 Euro unterstützt, Kassel zur Fairtrade-Town zu machen. Lassen Sie mich noch etwas zum Zusammenhalt sagen. Das bedarf es nämlich, um sozialen Frieden und Vielfalt und Inklusion auf kommunaler Ebene umzusetzen. Kassel ist deutlich bunt und weltoffen und muss es auch bleiben. Kassel lässt sich selbst durch rechtsextremen Terror nicht einschüchtern. Wir müssen jetzt stärker denn je für eine offene und sozial gerechte Gesellschaft eintreten, um den Rechtsextremisten den Nährboden für ihre menschenfeindliche Ideologie zu entziehen. Das bedeutet auch, uns selbst kritisch zu hinterfragen, wo es Rassismus in unseren kommunalen Strukturen gibt und den Abbau sämtlicher Formen von Diskriminierung voranzutreiben. Viele gute Projekte in unserer Stadt sind bereits im Entwurf enthalten und werden weiterhin unterstützt, wie zum Beispiel Bengi e.V., das Freiwilligenzentrum mit seiner Flüchtlingshilfe, der Kasseler Jugendring, die Co-Piloten und weitere. In den Änderungsanträgen von Grün-Rot sind weitere 20.000 Euro für die Initiative Offen für Vielfalt eingestellt und 27.900 Euro für die Gedenkstätte in Breitenau vorgesehen. Auch die liegt nicht in Kassel, ist aber wichtig, weil viele Kasseler Schulen dorthin fahren. Ebenso unterstützen wir das Archiv der Deutschen Frauenbewegung bei der Forschung der Trümmerarbeit in Kassel mit 100.000 Euro. Und ganz deutlich muss ich auch noch sagen, dass Politik nicht immer nur in der Stadtverordnetenversammlung stattfindet. Viele machen Politik auf unterschiedliche Weise, in Vereinen, in Verbänden, im kulturellen Engagement oder auch in der Jugendarbeit. Und die dafür nötigen Strukturen werden wir natürlich weiterhin stärken. Das steht auch so in dem Entwurf schon drin. Nicht zuletzt braucht es dazu eine funktionierende Demokratie, eine Bildungslandschaft, die allen Kindern die gleichen Chancen bietet. Hier sind wir auf einem guten Weg, den wir weitergehen wollen. Natürlich steht auch gute Bildung auf unserer Agenda, gute Beteiligung auf unserer Agenda. Wir werden dafür sorgen, dass die politischen Entscheidungsprozesse transparenter werden und Bürgerinnen gerade bei Großprojekten bereits früh einbezogen werden. Wir Grüne argumentieren gerne in der Sache und stehen gerade bei stetigen Debatten zu unserer Position. Denn genau darum geht es in einer Demokratie. Nicht die Lautstärke der Empörung macht die Entscheidung, sondern die fachliche Abwägung. In den Änderungsanträgen zum Entwurf finden Sie zum Beispiel die zusätzliche Unterstützung des Windparks Jahns mit 50.000 Euro oder auch das Wassererlebnishaus mit 30.000 Euro. Die Stadtteilbücherei in Kirchdittmuth unterstützen wir dauerhaft mit 4.000 Euro und helfen beim Umzug mit 20.000 Euro. Die Jakob-Grimm-Schule unterstützen wir bei der Sanierung der Fachräume mit 400.000 Euro, um zur eigentlichen Prioritätenliste der Schulsanierung zurückzukommen. Sie sehen, die Änderungsanträge unserer Koalition zeigen einen deutlichen Schwerpunkt im ökologischen und im sozialen Bereich. Dies sind die Weichen für das Erreichen eines klimaneutralen Kassels 2030. Kurz zu den Änderungsanträgen der anderen Fraktionen. Der Änderungsantrag der FDP mit ihren Radhighways, der auf Stelzen durch Kassel gehen soll, zeigt eigentlich nur, wie absurd die FDP sich den Verkehr der Zukunft vorstellt. Zur AfD möchte ich gar nicht viel sagen. Die gleichen Anträge wie immer. Es geht immer nur dabei um Kürzungen hauptsächlich. Sobald das Wort Migrant, Migration und Unterstützung steht, soll sofort alles gekürzt werden. Auch die politische Bildung von Jugendlichen soll verhindert werden. Es könnte ja zu ideologisch sein. Zu den linken Änderungsanträgen kann ich nichts sagen. Die haben nämlich nicht einen einzigen gestellt. Den Antrag der CDU für die Pflege und weitere Baumpflanzungen haben wir zugestimmt und das unterstützen wir auch gerne. Eines unserer Ziele ist es, die Anzahl der Stadtbäume von 85.000 auf 100.000 Bäume zu erhöhen. Deswegen ist der Änderungsantrag der CDU sehr gut. Vielen Dank dafür. Wir sind sehr froh, dass wir schnell eine Koalition bilden konnten, auch direkt ins gemeinsame Arbeiten gekommen sind. Die Änderungsanträge zum Entwurf des Haushalts zeigen dies deutlich. Die unterschiedlichen Haushaltsanträge setzen bei Initiativen und Angeboten an, die einen direkten Unterschied für die Einwohnerinnen Kassels machen werden. Wir freuen uns über das Erreichte und arbeiten aber auch gleich an den nächsten Schritten für den ökologisch-sozialen Wandel unserer Stadt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kehre noch einmal zu meinen Ausführungen zurück. Der Arbeitsschwerpunkt Klimaschutzmaßnahmen zeigt, dass wir, Grün-Rot, die Weichen für das Erreichen eines klimaneutralen Kassels bis 2030 stellen. Dieser Haushalt ist ordentlich, realistisch und zukunftsweisend. Er ermöglicht die Fortsetzung der grün-roten Politik und der Arbeit des Magistrats zum Wohle der Stadt Kassel auch im Jahr 2021. Ich bitte Sie daher im Namen der Grünen Fraktion um Ihre Zustimmung zum vorgelegten Stadthaushalt. Vielen Dank.
Herr Götschmann.
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Die heutige Haushaltsberatung ist in gewisser Hinsicht eine demokratische Anomalie. Und das auch noch mit Ansage. Wir beschließen heute über einen Haushalt für das laufende Jahr, dessen zwingende Kernbestandteile seit 6,5 Monaten bereits in Vollzug sind. Einen Haushalt, der, wenn er heute beschlossen wird, dann vermutlich erst in ein paar Wochen dem Regierungspräsidium zur Genehmigung vorgelegt werden wird. So sah zumindest die Praxis in den vergangenen Jahren aus. Und der nach erfolgter Genehmigung letztlich frühestens im Oktober wirksam werden wird. Das heißt, dass mindestens 10 Monate diesen Jahres der Oberbürgermeister und Kämmerer im Rahmen einer vorläufigen Haushaltsführung nach nicht offengelegter Verfahrensdauer und Kriterien Ausgaben bewilligt oder auch nicht. Und in dieser Zeit sind nur rechtlich verpflichtende oder der Weiterführung unaufschiebbarer Aufgaben dienende Ausgaben zulässig. De facto, und da bin ich mir mit Herrn Dr. von Rüden an dem Punkt sehr einig, wird dadurch für das Jahr 2021 über weite Strecken die Haushaltshoheit der Stadtverordnetenversammlung ausgehebelt und damit eines der wesentlichen Rechte der Stadtverordneten. Begründet wurde die verspätete Haushaltseinbringung im Dezember letzten Jahres mit den haushaltswirksamen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die sich allerdings, wären sie denn in der damals als Schreckensszenario ausgemalten Härte tatsächlich eingetroffen, auch über einen Nachtragshaushalt hätten bewältigen lassen. Auch hierin sind wir uns mit der CDU einig in der Kritik. Zumal ja zu jedem beliebigen Zeitpunkt seit Ausbruch der Corona-Pandemie der Kämmerer und OB demonstrativ erklärt hat, es seien genügend Reserven vorhanden und Kassel sei in der Lage, die Corona-bestimmten Lasten im Haushalt zu stemmen. So im Frühjahr 2020, als das Programm Kopf hoch Kassel über einen Nachtragshaushalt ins Werk gesetzt wurde. So auch bei der Haushaltseinbringung und so jetzt erst recht, nachdem klar ist, dass mit einem Haushaltsüberschuss für das laufende Jahr in Höhe von rund 11 Millionen Euro gerechnet wird. Kassel ist stabil, das ist gut so, aber da müssen wir dann gucken, dass wir das tatsächlich im Rahmen einer Haushaltsberatung hinkriegen, die Zukunftsprojekte behandelt, und zwar tatsächlich für die Zukunft und nicht für ein bereits überwiegend gelaufenes Haushaltsjahr. Ausschlaggebender für diese verspätete Haushaltseinbringung dürfte wohl sein, dass vor der Kommunalwahl für diesen Haushalt in seiner ursprünglich angedachten Form angesichts einer bereits Ende 2019 geplatzten rot-grünen Koalition keine Mehrheit in Sicht war. Was im Vorfeld einer Wahl natürlich ein besonderes Ungemach darstellt, zumal wenn die bisherigen Koalitionspartner, wie noch vor einem halben Jahr in aller Breite hier zelebriert, sich gegenseitig blockieren und auszumanövrieren versuchen und eigentlich nicht erkennbar ist, worin denn noch die gemeinsamen Projekte bestehen, die einem solchen Haushalt über den stumpfen Vollzug des Verwaltungshandelns hinaus Richtung und Strahlkraft verleihen könnten. Die Beratung und Beschlussfassung des Haushalts dann angesichts unklarer Mehrheitsverhältnisse einfach mal auf Termine nach der Wahl zu verschieben, erscheint vor diesem Hintergrund dann ja auch für den OB und Kämmerer und seine Partei durchaus reizvoll. Hat aber, vorsichtig ausgedrückt, sein Geschmäckle. Zumal ein zur Beschlussfassung anstehender Haushalt ja auch eine hervorragende Gelegenheit ist, um im Rahmen von Koalitionsverhandlungen Claims abzustecken und Prioritäten auszuhandeln, die aber vermutlich so richtig dann erst im kommenden Haushalt 2022 zum Tragen kommen werden. Ich bin sehr gespannt. Nun haben wir also eine neue Koalition, jetzt also Grün-Rot, einen Koalitionsvertrag, der abzuarbeiten ist und über dessen sorgsam diplomatisch austarierte Spiegelstriche und deren genaue Ausformulierung in den nächsten Jahren vermutlich hinter den Kulissen noch des Öfteren gebrütet, gestritten und gefeilscht werden wird und damit einhergehend also auch einen beschlussreifen Haushalt als Widerspiegelung der neuen Kräfteverhältnisse zwischen SPD und Grünen und als ersten Prüfstein der neu formierten Zweckgemeinschaft. Der größere kommt dann im Dezember mit dem neuen Haushalt. Diese verzögerte Haushaltsberatung ist nach politisch-taktischen Gesichtspunkten durchaus nachvollziehbar. Gut für die kommunale Demokratie ist sie allerdings nicht. Und um nicht als Statisten eines letztlich belanglosen, weil durch fortgesetzte vorläufige Haushaltsführung in diesem Jahr kaum ernsthaft Wirkungsmacht entfaltenden Haushalts, also eines Schattenspiels dazustehen, hat meine Fraktion beschlossen, Herr Müller, Ihnen ist ja auch schon aufgefallen, zu diesem Haushalt keine Haushaltsänderungsanträge einzubringen, die ja suggerieren würden, hier und heute würde im Zusammenhang mit dem Haushalt 2021 tatsächlich um Zukunftsprojekte für die Stadt gerungen. Sie müssen sich heute also nicht mit unseren in Antragsform gegossenen weitergehenden Vorstellungen zur Verkehrswende, zum Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr, zur sozialökologischen Umgestaltung der Stadt, zu Maßnahmen zum Mieterschutz, zum sozialen Wohnungsbau, dem Kampf gegen Kinderarmut und für gesicherte tarifliche Beschäftigung bei der Stadt und dem notwendigen Ausbau der sozialen Daseinsvorsorge auseinandersetzen. Und auch dem Klassiker mit der aus unserer Sicht notwendigen moderaten Anhebung der Gewerbesteuerhebesätze, nebst reflexhafter Ablehnung aller anderen Fraktionen, ersparen wir Ihnen und uns diesmal. Diesmal. Über all diese Dinge wird zu reden sein, wenn im Herbst der nächste reguläre Haushalt für das Jahr 2022 eingebracht und im Dezember hoffentlich dann zur Abstimmung steht und dann tatsächlich etwas Substanzielles für ein ganzes Haushaltsjahr zu beschließen sein wird. Ein paar Bemerkungen zum vorliegenden Haushalt allerdings hätte ich doch noch zu machen. Denn auch wenn dies ein Übergangshaushalt ist, muss man sich ja doch die Frage stellen, wie bildet sich im Haushalt der Anspruch der Koalition ab, auf die Herausforderungen der Klimakrise zu reagieren und haushaltswirksame Maßnahmen einzuleiten, die tatsächlich das Ziel erreichbar machen, bis 2030 als Stadt klimaneutral zu werden, wie wir es ja im Herbst 2019 als Stadtverordnete mit breiter Mehrheit beschlossen haben. Der Klimawandel stellt uns vor die Aufgabe, einen beispiellosen Umbruch in der Produktion und Reproduktion des materiellen Lebens zu bewerkstelligen und unsere Konzepte von Mobilität, Energieversorgung und Lebensweise grundlegend in Frage zu stellen und darüber hinaus auch diesen notwendigen, fundamentalen sozialökologischen Umbau so zu gestalten, dass alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und Teil dieses Prozesses sind, anstatt soziale Ungleichheit noch zu verschärfen. Und auch wenn die großen Fragen der Zukunft der Gesellschaft, der Produktions- und Lebensweise letztlich an anderer Stelle gestellt werden, und wir der Auffassung sind, dass sich daran letztlich auch die Systemfrage stellt, weil Nachhaltigkeit und Kapitalismus eben systemisch unvereinbar sind, so muss eine fortschrittliche Kommunalpolitik vor Ort die richtigen Weichen stellen, um eine klimagerechte Stadtentwicklung und gute, menschenwürdige Lebensbedingungen für alle in Kassel zu erreichen. Dazu gehört an entscheidender Stelle der Umbau des Verkehrssystems, also der Ausbau des Umweltverbundes aus ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. Und gerade vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Drucks, den die Klimabewegung und nicht zuletzt der Ratentscheid in den letzten Jahren in Richtung einer klimagerechten Mobilität ausgeübt hat und aufgrund dessen Kassel ja erst unlängst zur Fahrradstadt ausgerufen wurde, und zwar gerade in den Haushaltsberatungen letzten Jahres, ist es da schon etwas bestürzend, wenn dem Haushaltsentwurf zu entnehmen ist, dass im Haushalt 21 entgegen wohlklingender Ankündigungen gerade mal 1 Million Euro aus eigenen Mitteln für den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur vorgesehen sind. Noch im Herbst 2019 hatte die damalige Magistratskoalition, also im Wesentlichen dieselben Akteure wie auch heute, die 8 Ziele des Ratentscheids inhaltlich aufgegriffen und nicht zuletzt auch, um den Bürgerentscheid über den Ausbau der Radinfrastruktur abzuwenden, Zusagen gemacht, die wir schon damals als völlig unzureichend kritisiert hatten. Ohne entsprechende Ausstattung mit Haushaltsmitteln bleiben alle Bekenntnisse zum Ausbau des Radverkehrs leere Symbolpolitik. Und wenn ich sehe, was davon mit städtischen Mitteln jetzt umgesetzt wird, bleibt mir nur die Feststellung, ein entschlossener Aufbruch in die Zukunft der Stadtmobilität sieht anders aus. Die mutlosen Trippelschritte, mit denen die Koalition hier zögernd in die richtige Richtung taumelt, werden aber auf die Dauer den Druck der Straße, den der Ratentscheid und die Klimabewegung in den letzten Jahren aufgebaut haben, nicht verringern. Im Gegenteil. Es gibt inzwischen, wir alle wissen es, in Kassel eine starke Bewegung von selbstbewussten Bürgerinnen und Bürgern, die den Ausbau des Radwegenetzes und einen grundlegenden Umbau des Stadtverkehrs einfordern, die sich nicht mehr vertrösten lassen wollen und dabei die Mehrheit der Bevölkerung auf ihrer Seite wissen. Das war schon vor Corona deutlich und es wird auch jetzt nach dem vorläufigen Abflauen der Pandemie wieder sichtbar. Verkehrswende geht anders und vor allem Darauf weise ich ja auch immer wieder gerne hin, nicht ohne gerade auch die Hauptverkehrsachsen der Stadt in den Blick zu nehmen. Und das heißt nicht zuletzt die Umverteilung des Straßenraums dort zu Ungunsten des Autoverkehrs. Auch das haben wir übrigens im September 2019 im Rahmen der Magistratsvorlage Förderung des Radverkehrs im Grundsatz beschlossen. Dies auch entschlossen umzusetzen, wäre dringend nötig und hätte nicht nur eine verkehrspolitische, sondern auch eine gesundheitspolitische und sozialpolitische Dimension. Und das müsste sich dementsprechend auch haushaltswirksam abbilden lassen. An den Kasseler Hauptverkehrsstraßen leben 40.000 Menschen. Davon allein an die 5.000 an der Holländischen Straße. Sie leben dort in aller Regel nicht deshalb, weil es so schön urban da ist, sondern weil die Wohnungen aufgrund der Lage meist noch für Menschen mit niedrigen Einkommen einigermaßen bezahlbar sind. Und gerade die Holländische Straße, deren Umbau offenbar niemand auch nur in Erwägung zieht, stellt für die Anwohner eine massive Belastung durch Lärm und Abgase dar und insbesondere eine Gefährdung für Kinder und Jugendliche. Zu wenige sichere Querungsmöglichkeiten, auch das war mal ein Haushaltsantrag von uns und wird auch wieder einer werden, führen dazu, dass es beim Versuch von Fußgängerinnen, die Straße zu überqueren, regelmäßig zu schweren Unfällen kommt. Die bittere Ironie daran ist, dass zwar einerseits die Holländische Straße eine der Ausfallstraßen Kassels mit dem dichtesten Pkw- und Schwerlastverkehr ist, zugleich aber die Privat-Pkw-Dichte im Stadtteil selber mit 203,2 Pkw je 1000 Einwohnern mit Abstand die niedrigste im gesamten Stadtgebiet ist. Nur zum Vergleich, der Jungfernkopf und Prasselsberg kommen jeweils auf eine private Pkw-Dichte von rund 570 pro 1000 Einwohner, stadtweit sind es 384,6. Natürlich ist dies neben der verhältnismäßig guten ÖPNV-Anbindung in der Nordstadt auch darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der hier lebenden Menschen sich schlicht kein Auto leisten kann. Das bedeutet, dass die Bevölkerung von Nordholland unter dem Verkehrslärm, den Abgasen und den Unfallgefahren leidet, die von anderen erzeugt werden. Sie selber haben am Autoverkehr überwiegend gar keinen Anteil. Und was für die Holländische Straße gilt, gilt in ähnlicher Weise auch für die anderen großen autogerechten Ausfallstraßen dieser Stadt. Wer diese Probleme nicht entschlossen angeht und dabei auch Konflikte aushält und austrägt, wird daran scheitern, lebendige Stadtteilkerne mit Aufenthalts- und Lebensqualität zu schaffen und das nicht nur in jenen Stadtteilen, die von Armut und sozioökonomischer Benachteiligung geprägt sind, sondern auch etwa an der Wolfhager Straße in Halleshausen. Dass etwa der Haushaltsantrag des Ortsbeirats Halleshausen zum Ossenplatz bei der zweiten Lesung mit der Begründung abgelehnt wurde, es müssten hier in zentraler Lage Parkplätze erhalten bleiben, spricht Bände im Hinblick auf die Ernsthaftigkeit, mit der das Thema Verkehrswende allzu oft in der Praxis angegangen wird. Dazu wird meine Fraktionskollegin Sabine Leidig auch noch etwas sagen, wenn es um den entsprechenden Antrag geht. Und der zweite Schwerpunkt, bei dem die Koalition sich an ihren eigenen Ansprüchen messen lassen muss, kreist um die Frage, wie der Magistrat und die ihn tragende Koalition die tiefgreifende soziale Spaltung der Stadt angehen will. Denn es klafft zwischen den Lebens- und Bildungschancen in den einzelnen Stadtteilen weiterhin eine Lücke, die größer und nicht kleiner wird. Und es ist doch offensichtlich so, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung von den positiven wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten circa 10-12 Jahre nicht profitiert hat. Steigende Kosten, etwa für die Miete, stehen Einkommen gegenüber, die mit diesem Anstieg überwiegend nicht Schritt halten können. Deutlich wird das an verschiedensten Punkten, so etwa an der Tatsache, dass etwa Nordholland und Rothen-Dittmold mit 17,6% jeweils und Weserthor mit 16,2% eine in etwa doppelt so hohe Erwerbslosenquote haben wie der stadtweite Durchschnitt. Und während die Erwerbslosenquote auch in diesen und anderen strukturell benachteiligten Stadtteilen in den letzten Jahren tendenziell zurückgegangen ist, steigt der Anteil der arbeitenden Armen hier an. Ähnliche Entwicklungen sind auch stadtweit zu beobachten. Weit erhellender nämlich als die offiziellen Erwerbslosenquoten ist der prozentuale Anteil der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an der Gesamtzahl der Haushalte. Und der liegt in Rothen-Dittmold bei 25,6%, in Nordholland bei 23,1%, im Wesertor bei 18,3%, aber auch Oberzweren ist mit 16% hier noch recht weit vorne vertreten. Und diese Zahlen berücksichtigen noch nicht mal die verheerenden Auswirkungen der Pandemiesituation auf die allzu oft prekären Dienstleistungsjobs, die nicht nur, aber gerade in diesen Stadtteilen den Löwenanteil der Arbeitsverhältnisse ausmachen. Die Corona-Pandemie hat gerade für die sozioökonomisch benachteiligten Teile der Stadtbevölkerung die Lage noch deutlich verschlimmert. Sie hat die Schere zwischen Arm und Reich weiter geöffnet und besonders diejenigen hart getroffen, die ohnehin von Armut betroffen sind. Das ganze Ausmaß der sozialen Misere wird erst jetzt deutlich. Etwa an den Schulen, wo es gerade die Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern sind, die im Digitalunterricht weggebrochen sind, die teilweise mangels WLAN die Online-Angebote gar nicht wahrnehmen konnten und die jetzt wieder in den Schulen sitzen und Lernrückstände aufzuholen haben, die eigentlich kaum auszugleichen sind. Und das spiegelt sich auch in der ökonomischen Situation vieler Familien wider, deren Jobs weggebrochen sind, die auf Kurzarbeit waren und mit dem Geld nicht hingekommen sind, deren Verschuldung in diesen knapp anderthalb Jahren, Krisenjahren, überhand genommen hat. Das alles trägt noch weiter bei zu den sozialen Lasten, die viele Menschen in dieser Stadt zu tragen haben. Insgesamt gilt, wir haben in der Stadt, und das muss man ganz nüchtern konstatieren, einen relativ konstanten Sockel an Menschen, die im Laufe der für Kassel schwierigen 1990er und 2000er Jahre aus dem ersten Arbeitsmarkt herausgefallen oder auch nie wirklich da reingekommen sind, die aus unterschiedlichsten Gründen auch in den Jahren des wirtschaftlichen Wiederaufstiegs aus dieser Situation nicht herausgekommen sind und bis heute als Langzeitarbeitslose oder prekäre Jobberinnen ihr Dasein fristen. Wir haben darüber hinaus einen gewissen Prozentsatz an überwiegend jungen Menschen, die bereits in Armut aufgewachsen sind, von Chancenungleichheit im Bildungssystem geprägt sind und mit unzureichenden Qualifikationen oder ohne Schulabschluss auch nur wieder die prekären Aushilfsjobs bekommen und oder Teil von Bedarfsgemeinschaften sind. Und das ist kein Randphänomen, sondern in manchen Stadtteilen ein erheblicher Teil der Wohnbevölkerung. Und hier tut die Stadt nach wie vor zu wenig und verlässt sich weitgehend auf das Jobcenter, die diversen hessischen Qualifizierungsprogramme, die sind auch alle gut und schön, und die freien Träger der psychosozialen Hilfen. Was wir aber bräuchten, wären Ideen für eine aktive kommunale sozialen Beschäftigungspolitik, die die Menschen mitnimmt und bessere und stabilere Lebensbedingungen und Arbeitsverhältnisse bewirkt. Und hier sehe ich viel zu wenig. Und wie sich Armut gerade in der jungen Generation verfestigt und zum ständigen Begleiter der Sozialisation in Schule und sozialem Leben im Stadtteil wird, lässt sich vielleicht in etwa daran ermessen, dass in Kassel rund 26% der Kinder und Jugendlichen Teil einer Bedarfsgemeinschaft nach SGB II sind. Und dass in Nordholland 56,2% aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren Leistungen nach SGB II erhalten. In Rothen-Dittmold 47,8% und im Wesertor 41,9%. Aber auch in Bettenhausen, Oberzweren, Mitte, Forstfeld und Waldau trifft diese bittere Realität für rund ein Drittel der Kinder und Jugendlichen zu. So lässt sich die Geografie der sozialen Spaltung in dieser Stadt ziehen. Rund 4.000 Kinder im Kita-Alter beziehen Teilhabeleistungen nach dem Bildungspaket. Und gerade bei den Kindern und Jugendlichen fällt die soziale Spaltung in mehrfacher Hinsicht besonders ins Gewicht. Gerade in den von Armut besonders betroffenen Stadtteilen ist auch die Betreuungsquote unterschiedlich, unterdurchschnittlich. Zu viele Kinder haben keine U3 bzw. Kita-Betreuung, weil Eltern nicht wissen, wie sie an einen Betreuungsplatz kommen können und weil Betreuungsplätze und Fachkräfte fehlen. Immer noch. Diese dürren Zahlen illustrieren einen sozialpolitischen Skandal, der eigentlich kaum erträglich ist und der uns hier alle fraktionsübergreifend in Bewegung setzen sollte, um gleiche Lebensbedingungen für alle Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt zu schaffen. Welche haushaltswirksamen Maßnahmen ergreift der Magistrat, um die Lebenssituation gerade von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen zu verbessern? Ich sehe in diesem Bereich einige Einzelmaßnahmen, die durchaus Schritte in die richtige Richtung sind, wie etwa die Schaffung von Stellen für Sozialpädagoginnen in Kitas und die Schaffung weiterer Erzieherinnenstellen, wodurch die verbreitete Bildungsungerechtigkeit, die hier zum Ausdruck kommt, immerhin erkannt und ansatzweise angegangen wird. Das ist gut und das unterstützen wir im Ansatz auch. Der Kita-Ausbau geht voran, aber das reicht nicht. Es fehlt mir im ganzen Haushalt der große sozialpolitische Entwurf, der der Brisanz der Situation, der der Zusammenballung verschiedener prekärer Lebenslagen gerecht wird, die hier zum Tragen kommen. Es wäre eine langfristige Aufgabe von Kommunalpolitik, hier gegenzusteuern, soziale Schutzmechanismen kommunal auszugestalten und Lebens- und Teilhabechancen zu sichern. Es muss uns allen darum gehen, darauf hinzuwirken, dass die ungleichen Lebensbedingungen, die unverändert zwischen den wohlhabenden Stadtteilen im Westen und den sozioökonomisch benachteiligten Stadtteilen im Norden und Osten der Stadt klaffen, verringert und allmählich beseitigt werden. Davon sehen wir bisher Haushaltswirksummen immerhin ein bisschen, aber insgesamt immer noch zu wenig. Dazu gehört auch die Lage auf dem Wohnungsmarkt und der deutliche Mangel an bezahlbarem und menschenwürdigem Wohnraum, gerade für Menschen mit geringen und mittlerweile auch mittleren Einkommen. Gerade für jene, die durch prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse an den Rand gedrängt sind. Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. Das bekommen Sie von uns hier seit Jahren jedes Mal zu hören. Und es ist bisher, trotz der Einführung und Verschärfung der Sozialwohnungsquote, noch keine Verbesserung der Situation zu spüren. Wohnungsnot ist für Menschen mit geringen und, ich wiederhole es, mittlerweile teilweise auch für Menschen mit mittleren Einkommen in Kassel eines der großen Probleme, dem erheblich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, als dies seitens der Magistratskoalition in den letzten Jahren geschehen ist. So unterliegen inzwischen gerade mal 6% aller Wohnungen in der Stadt einer Mietpreis- und oder Belegungsbindung. Auch wenn man zeitweilig den Eindruck gewinnen konnte, dass ein Ansatz von Problembewusstsein in Teilen der alten und neuen Koalition Einzug gehalten hat, in der Praxis ist davon immer noch nicht so richtig viel zu spüren. Immer noch wird die Schaffung von Wohnraum im Wesentlichen privaten Investoren überlassen. Investoren, denen man dann mühsam in zähen Verhandlungen die Einhaltung der Sozialwohnungsquote abbringt. Und letztlich ist das, was dabei entsteht, viel zu wenig, um auch nur die Verluste durch aus der Bindung fallende Sozialwohnung auszugleichen. Und von den Mieten her viel zu teuer, weil private Investoren ja die Baukosten abschreiben und dementsprechend kostendeckend vermieten müssen. Nötig wäre es, gemeinsam mit der GWG ein groß angelegtes kommunales Sozialwohnungsprogramm mit langfristigen oder unbefristeten Sozialbindungen aufzulegen, mit klar erkennbaren Zielen und Schwerpunktsetzungen und eher durch Nachverdichtung und nicht durch große Neubaugebiete, die ja meistens allerdings auch sinnloserweise mit Einfamilienhaussiedlungen wie am Feldlager zugebaut werden, und zugleich durch wirksame Milieuschutzsatzungen und die Einrichtung einer Stabsstelle Mieterschutz Druck vom Bestand zu nehmen und die Mieterseite zu stärken. Die Stadt hat die Mittel, sie hat das Instrument, nämlich die städtische Wohnungsgesellschaft GWG, und das Einzige, was wirklich zu fehlen scheint, ist der politische Wille. Und dazu gehört auch die, ich bin bald fertig, und dazu gehört auch die Beschäftigungspolitik der Stadt selber. Unsere Kritik daran ist ja eine völlig andere als die von Herrn Dr. von Rüden. Den Beschäftigungsabbau, der Aufbau der letzten Jahre kritisieren wir nicht. Wo die Aufgaben wachsen, wachsen auch die Anforderungen an den Stellenbestand der Stadt. Wer nachhaltig planen will, wer bauen will, wer an der Kita-Situation etwas verändern will und mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen will in diesem Bereich, der muss Stellen schaffen. Das hat die Stadt getan und tut sie weiterhin. Das begrüßen wir. Wir sehen eher, dass das, was da entsteht, noch unzureichend ist. Wir kritisieren nicht, wie die CDU, dass es zu viel wäre, sondern eher zu wenig. Und wir kritisieren vor allem auch, dass die Beschäftigungspolitik der Stadt seit etlichen Jahren auch an verschiedenen Stellen dadurch gekennzeichnet ist, Stellen auszugliedern in externe Gesellschaften, was unter anderem den Nebeneffekt hat, dass die Tätigkeit dieser Gesellschaften nicht mehr der direkten Kontrolle durch die gewählten Stadtverordneten unterliegt. Und wir teilweise oder überwiegend noch nicht mal mehr die Geschäftsberichte zu gesehen bekommen. Die Auslagerung von kommunalen Aufgaben an privatrechtlich organisierte Gesellschaften hat aber darüber hinaus auch Lohndumping von 10 bis über 30% für die einfachen Beschäftigten zur Folge. Durch die Auslagerung, insbesondere der Gebäudereinigung, an insgesamt 12 verschiedene Firmen, hat die Stadt seit 1999 weit über 20 Millionen Euro eingespart. Und wissen Sie was? Das ist das Geld der Beschäftigten, das da eingespart wurde. Das ist schon noch da, aber nicht in den Taschen der Reinigungskräfte. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass durch die Auslagerung der Gebäudereinigung an private Unternehmen die Kostensenkung sowohl zu Lasten der Qualität der Arbeiten, können Sie jederzeit an meiner Schule sich angucken, als auch zu Lasten der Löhne und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten gegangen ist. Im Moment erhalten die privatwirtschaftlich Beschäftigten für höhere Leistungsanforderungen, sprich Arbeitssätze unter verstärktem Zeitdruck und erhöhter Arbeitsverdichtung, geringere Löhne.
Herr Götzschmann, ich erinnere an die Verabredung oder Vereinbarung.
Bitte?
Ich erinnere nur noch mal an unsere Vereinbarung. Wir sind
ja, ich bin fast am Ende.
Danke.
Solche kommunalen Dumpingregelungen führen zur gesellschaftlichen Ausgrenzung von gering bezahlten Beschäftigten und zu einer Zweiklassenbeschäftigten Beschäftigung für Aufgaben des öffentlichen Dienstes. Und das ist eigentlich letztendlich ein Anachronismus. Hier wäre es richtig und notwendig, eine Kehrtwende einzuschlagen und ein Zeichen zu setzen für eine sozial verantwortungsvolle Stadtpolitik und diese Relikte einer unsozialen Beschäftigungspolitik mit überproportionalen Anteil übrigens an Frauen aus der längst vergangenen Hochphase des Neoliberalismus endlich zu beseitigen. Als Fazit bleibt für meine Fraktion die Feststellung, dieser Haushaltsentwurf enthält im Einzelnen durchaus zarte Ansätze in die richtige Richtung. Und dementsprechend werden wir, wie auch schon in der zweiten Lesung im FIWIGRU, sowohl der Veränderungsliste als auch sämtlichen Änderungsanträgen von Grünen und SPD zustimmen. Die Änderungsanträge der Koalition beinhalten durchaus sinnvolle Förderungen für die Jugendarbeit, die soziale Infrastruktur, die freie Kulturszene. Und das unterstützen wir vorbehaltlos. Zugleich werden wir einzelne in der zweiten Lesung FIWIGRU nicht berücksichtigte Anträge aus den Ortsbeiräten ja aufgreifen, zu denen wir jeweils noch kurz reden werden. Überhaupt muss ich auch feststellen, allerdings, dass der Umgang mit den Anträgen der Ortsbeiräte und auch den Oppositionsfraktionen, die ja wieder mal weit überwiegend abgelehnt wurden, sich gegenüber den letzten Jahren nur unwesentlich verbessert hat. Deutlich wird auch inhaltlich ein kohärenter Entwurf für den sozialökologischen Umbau, die Verkehrswende und eine soziale Stadtentwicklung für alle ist aus diesem Haushalt noch nicht abzulesen. Das, was hier heute zur Abstimmung steht, bei allen, wie gesagt, einzelnen positiven Aspekten und guten Ansätzen, reicht insgesamt noch lange nicht als Vision für eine lebenswerte Zukunft der Stadt und ihrer Menschen. Und deshalb werden wir den vorliegenden Haushaltsentwurf ablehnen.
Herr Bickel.
Sehr geehrte Frau Vorsteherin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Nun liegt also vor der Haushalt 2021. Im September liegt dann schon wieder der nächste Haushalt vor. Das heißt, vermutlich wird dieser erst rechtskräftig, wenn wir schon über den nächsten debattiert haben. Früher galt das mal, wenn ich mich recht erinnere, als undenkbar, was nicht alles Schreckliches passieren würde, wenn der Haushalt nicht zum 1. Januar beschlossen wäre. Vereine ohne Geld, Sportstätten geschlossen, vieles mehr. Heute scheint es, als wäre nichts passiert. SPD und Grüne lassen keine Möglichkeit aus, Geschenke zu verteilen, sich selbst als Robin Hood zu inszenieren und reichhaltig an die vermeintlich Armen zu verteilen. Geplant wird trotzdem, das Haushaltsjahr 2021 erneut mit deutlichem Überschuss abzuschließen. Wie auch schon das Jahr 2020 und das Jahr 2019. Und so viele Jahre davor. Oberflächlich soll uns das als gute Haushaltsführung verkauft werden. Und die Koalition lässt auch keine Gelegenheit aus, sich dafür selbst zu feiern. Krisenjahr haben wir heute oft gehört. Wie kann es eigentlich sein, dass man ein Krisenjahr 2020 mit einem solchen Überschuss abschließt und plant, ein Krisenjahr 2021 erneut mit einem Überschuss abzuschließen? Offensichtlich strotzen die Haushalte der letzten Jahre und auch der des Jahres 2021 offenkundig und versteckt nur so von Puffern. Das Rechnen mit einem Stellenbesetzungsgrad von 100% bei einem tatsächlichen Stellenbesetzungsgrad von 85%, wie wir eben gehört haben, ist nur ein Beispiel davon. Wie kann man eigentlich damit rechnen, dass jeder, der in Pension geht, unmittelbar ersetzt wird? Dass jede neu geschaffene Stelle, und dafür hat der Haushalt wieder einige, unmittelbar besetzt wird, rückwirkend zum 01.01.2021. Puffer für ungefähr Gesehenes machen Sinn und sind vernünftig. Sie gönnen sich aber viel zu viel davon. Und jedes Jahr erneut mit Überschüssen abzuschließen, oft auch im finalen Abschluss dann doch noch mehr als zuvor geplant, das lässt ja nur zwei Schlüsse zu. Entweder der Kämmerer weiß es nicht besser und verrechnet sich jedes Jahr aufs Neue, oder er überplant beabsichtigt, um sich immer wieder jedes Jahr mit dann doch überraschendem, in Anführungsstrichen, Erfolg feiern zu lassen. Wenn man sich da jedes Jahr wieder verrechnet und von den eigenen Zahlen überrascht wird, nun ja. Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn das nur geduldig auf Papier gedruckte Abschlüsse wären. Es sind aber tatsächlich Steuergelder, die Sie den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt abverlangen. Und offenkundig und systematisch in den letzten Jahren deutlich mehr als notwendig. Ein Beispiel. Produkt 12209, Verkehrsüberwachung. Wenn man sich da mal die Kennzahlen anschaut, war der Plan 2020 für die Verwarngeldverfahren 152.000. Im Jahr 2021 planen Sie das einfach mal, um 100.000 zu steigern, auf 258.000. Und damit auch die einhergehenden Maßnahmen. Beides Corona-Jahre, beides Krisenjahre, deutliche Einnahmensteigerung. Sie binden sinnlos somit Gelder, die Sie entweder für etwas Vernünftigeres verwenden könnten, Stichwort hier Digitalisierung, oder einfach bei den Bürgerinnen und Bürgern verlassen könnten. Die wissen mit Sicherheit damit, was Vernünftiges anzufangen. Sie aber bremsen Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sowie die Wirtschaft dieser Stadt aus. Nur um sich alle Jahre wieder feiern zu lassen, für in Anführungszeichen gute Haushaltsführung und nachträgliche Geschenke. Sie sind damit nicht Robin Hood, Sie sind der Sheriff von Nottingham. Der durch Sie vorgelegte Haushalt soll nach Ihren Beschreibungen den Schwerpunkt auf Klima und Digitalisierung setzen. Tatsächlich wird aber die Möglichkeit der Digitalisierung nur sporadisch im Haushalt angesprochen. Unser Antrag zur Einrichtung einer unkomplizierten Bürger-App, die niedrigschwelligen Zugang der Bürgerinnen und Bürger der Stadt zur Verwaltung ermöglichen sollte, diesen Antrag haben Sie einfach mal mit Ihrer Mehrheit beiseite gewischt. Stattdessen sollen Sie weiter warten, bis die Initiative Stadt Smart Kassel endlich den ersten Schritt macht, einem Zug hinterherzulaufen, der schon so weit abgefahren ist, wie Sie sich gar nicht vorstellen können. In vielen Produkten Ihres Haushalts gibt es nicht einmal den Bezug zur Digitalisierung. Und obwohl der Produkthaushalt doch die Möglichkeit dazu eröffnet, mit Zielen und Kennzahlen den Haushalt der Stadt zu steuern. Dass Sie das noch nicht verstanden haben, zeigt sich gerade daran, wie oft Ihre Ziele völlig schwammig formuliert sind und die angegebenen Kennzahlen überhaupt nichts mit Ihren Zielen zusammen haben. Gerade diese Kennzahlen und Ziele sind es aber doch, die den Mitarbeitern Orientierung und Richtung geben sollten. Mir ist völlig klar, dass es schwierig ist, Ziele und Kennzahlen konkret zu formulieren. Aber gerade im Produkt 11.124, Modellprojekt Smart Kassel, formulieren Sie die Ziele wachsweich und auf Kennzahlen verzichten Sie in Gänze. Das zeigt, dass es Ihnen mit der Digitalisierung wirklich nicht ernst ist. Oder aber Sie trauen sich so wenig zu, dass Sie sich nicht einmal wagen, das schwarz auf weiß aufs Papier zu bringen. Daher zweifle ich stark an Ihrer Digitalisierungsstrategie. Noch schlimmer wird es beim vermeintlichen Schwerpunkt Klima. Hier gibt es zumindest ein langfristiges Ziel, nämlich das der Klimaneutralität. Ein vernünftiger Punkt, an dem man eigentlich ansetzen kann. Aber dann, runtergebrochene Ziele und Kennzahlen kommen im ganzen Produkthaushalt nicht einmal vor. Bürger und Mitarbeiter der Stadt brauchen aber klar kommunizierte und schlüssige Visionen, Ziele und Zwischenziele. Nur so kann man möglichst viele Menschen auf einem, ja, langen und beschwerlichen Weg mitnehmen. Bürgerinnen und Bürger werden vielleicht auch Entbehrungen tragen müssen, wenn es ihnen mit der Klimaneutralität ernst ist. Das muss man auch so ehrlich sagen. Wenn Sie Klimaneutralität erreichen wollen, wird das uns Ressourcen kosten. Es wird ein Kraftakt. Es betraf im großen Maße auf der langen Strecke Vertrauen und Motivation der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Ihnen sollte dabei bewusst sein, dass Entbehrungen dann viel einfacher zu ertragen sind, wenn man den Sinn dahinter nachvollziehen kann. Gerade unser Kampf gegen das Virus hat gezeigt, es kommt darauf an, Vertrauen und Motivation bei den Menschen zu schaffen und zu erhalten. Wir haben aber auch gesehen, was passiert, wenn bereits nach einem Jahr gerade dieses Vertrauen und die Motivation zu bröckeln beginnen. Sie müssen jetzt Sinn schaffen, der uns über mindestens eine Dekade trägt zur Klimaneutralität. Das kann nicht gelingen, wenn Sie nur versuchen, sich bis zur nächsten Wahl mit diesem Haushalt durchzumogeln. Das kann nur gelingen, wenn Sie Maßnahmen konkret prüfen. Welcher Beitrag liefert die konkrete Maßnahme? Wie viele Ressourcen werden benötigt? Und besonders wichtig, wie viel Last lade ich den Bürgerinnen und Bürgern damit auf? Diese Prüfung müssen Sie kommunizieren. Bürgerinnen und Bürger müssen konkret wissen, welche Last sie zu tragen haben und was dadurch erreicht wird. Jeder muss wissen, warum sein Beitrag wichtig ist. Es bedarf daher einer Lasten- und Nutzenabwägung nach einer klaren Priorisierung. Oft ist es möglich, mit 20% der Maßnahmen bereits 80% des Ziels zu schaffen. Es nennt sich Pareto-Prinzip. Unsere konkreten Vorschläge, 365-Euro-Ticket zum Beispiel, um endlich aufzuhören, Repressionen zu erlassen, um die Bürgerinnen und Bürger zum Umsteigen zu zwingen und stattdessen mit Anreizen aus eigenem Antrieb zum Umdenken zu bringen, haben Sie gerade einfach vom Tisch gewischt. Oder aber auch unsere Radschnellwege über die Straße als Konzeptidee, um neue Wege zu denken. Radschnellwege als Radhighways. Für Innovationen scheint bei Ihnen ohnehin kein Platz zu sein. Sie bleiben bei Verboten und Vorschriften. Es scheint fast so, als wüssten Sie genau, wie jeder Einzelne zu leben hat. Klar, dann können Sie es natürlich auch gleich vorschreiben. Ist ja auch viel einfacher. Im ganzen Haushalt findet sich keine einzige Auswirkung irgendeines Klimakonzepts. Der Produkthaushalt eröffnet eigentlich die Möglichkeit, die Ziele runterzubrechen, die einzelnen Schritte zu zeigen. Stattdessen schaffen Sie maximale Intransparenz mit einer Sammelkostenstelle über 1 Million Euro. Ein solcher Blankoscheck, da fragt man sich schon, wie der Kämmerer dem zustimmen kann. Soll man denn gleich den ganzen Haushalt auslagern, in einer Summe beschließen und für Details auf den Koalitionsvertrag verweisen? Was Sie mit den Mitteln machen? Einfach alles. Einfach alles, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. Ohne Lasten-Nutzen-Abwägung. Ohne Transparenz. Ohne Kommunikation. Sie erreichen nicht mit 20% 80. Sie machen einfach alles. Und wenn wir Glück haben, erreichen wir am Ende 20%. Wer Langstreckenläufer ist, der sollte mal versuchen, wieder ohne Laufuhr zu laufen. Das klingt erstmal einfach, ist es aber gar nicht. Es ist um einiges leichter, Belastungen zu ertragen, wenn man weiß, wie weit man bereits gekommen ist, wo man sich befindet und wie weit es noch bis zum Ziel ist. Dieses Wissen verweigern Sie den Menschen. Sie verlangen ihnen ab, mit auf einen Marathon zu kommen, ohne zu sagen, wo es lang geht, ohne zu sagen, wie weit, ohne Laufuhr. Und das Ganze im Dunkeln. Sie stiften keinen Sinn für die nächste Dekade. Sie werden das Klima nicht retten. Kopflos verschleudern Sie Vertrauen, Ressourcen, die zur Rettung des Klimas sehr wichtig wären. Daher müssen wir den Haushalt in Gänze ablehnen und werden das auch tun. Vielen Dank.
Herr Dreyer.
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Kollegen in der Stadtverordnetenversammlung, sehr geehrte Zuhörer. Den von dem Magistrat eingebrachten Haushaltsentwurf lehnen wir ab. Von meinen Vorrednern angeführte Kritikpunkte möchte ich hier nicht erneut im Detail aufgreifen. in Bereichen dieses Haushalts werden in weiter gesteigertem Maß Mittel für eine Verkehrspolitik eingestellt, welche die Zerstörung von Infrastruktur des individuellen Kraftverkehrs und die ideologiebasierte Umerziehung der Bevölkerung intensiviert statt korrigiert. Ungeachtet der negativen Auswirkungen für die Anwohner, die Wirtschaft, die Luftqualität und den Umweltschutz in Kassel. Mit dem Aufbau von Verkehrshindernissen, der Schaffung von Verkehrsbehinderungen und dem Erzwingen von Umwegen reduziert man weder den CO2-Ausstoß noch verbessert man die Schadstoffbelastung in der Stadt Kassel. Das Einzige, was man erreicht, ist, dass Kassel als Wohn- und Wirtschaftsstandort massiv an Attraktivität verliert. Dafür die von Bürgern gezahlten Steuergelder zu verwenden, lehnen wir ab. Auch einnahmeseitig wird diese Politik durch das schädliche Festhalten an überhöhten Parkgebühren deutlich auf die Wirtschaft in der Innenstadt mit massiven Einbußen aufgrund der Covid-19-Maßnahmen und ihre Beschäftigten wird dabei wenig Rücksicht genommen. Stattdessen profitieren internationale Versandkonzerne, welche die vorhandene Infrastruktur nutzen, sich aber bei der Steuerpflicht entziehen, indem sie legalisierte Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsmodelle unter anderem angeboten durch EU-Staaten wie Luxemburg als Steuervermeidung verharmlost nutzen. Das sind zusammen mit ihren chinesischen Lieferanten die wahren Profiteure der sogenannten Verkehrswende von CDU, SPD, Grüne und Linkspartei. Die resultierende Umweltbilanz ist verheerend. Statt regionaler Qualitätsprodukte kurzlebige Billigimporte aus China ohne Sozial- und Umweltstandards. Zu einem anderen Thema. Die Folgekosten der seit 2015 stattfindenden illegalen Masseneinschleppung von Personen, die nach geltender Gesetzeslage und dem Grundrechtsartikel 16a des Grundgesetzes ebenso wenig wie aus der Genfer Flüchtlingskonvention einen Aufnahme- und Schutzanspruch für in Deutschland geltend machen können, werden im Kasseler Haushalt gezielt verborgen. Diese Folgekosten in separaten Projekten nachvollziehbar zu dokumentieren, wird von den politischen Verantwortlichen dieser Stadt seit Jahren abgelehnt. Gezielte Nachfragen zu einzelnen Produktgruppen werden oft nicht beantwortet. Man würde zum Beispiel nicht erfassen, wenn steuergeldfinanzierte Plätze in Integrationsmaßnahmen mit Personen besetzt werden, die lediglich eine Aussetzung der Abschiebung, genannt Duldung, vorzuweisen haben und zum Verlassen Deutschlands verpflichtet sind. Bei der Beratung zu staatlichen Hilfsmaßnahmen, zum Beispiel bei der Pflege von Angehörigen, werden einheimische ältere Menschen weitaus weniger unterstützt als eingeschleppte Personen zum Thema Integrationshilfen und Bezugsrechten von sozialer Unterstützung. Für die Folgekosten der internationalen Masseneinschleppung werden bundesweit jährlich ca. 30 Milliarden Euro an Steuergelder verwendet, die für andere wichtige Ausgaben und Investitionen in die Zukunft der einheimischen Bevölkerung, ihre soziale Sicherheit und ihren künftigen Wohlstand durch internationale Konkurrenzfähigkeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch in Kassel haben wir erhebliche Defizite bei der Schulausstattung, bei einer zukunftsfähigen Dateninfrastruktur und bei einer Verkehrsinfrastruktur, die durch fließenden Verkehr Treibstoffverbrauch und Abgasemissionen vermindert, den Verkehr um Kassel herum statt durch die Stadt führt, sowie die Konkurrenzfähigkeit Kassels als Wirtschafts- und Wohnstandort stärkt, ohne dringend benötigte Verbesserungen für Radfahrer und ÖPNV-Nutzer zu vernachlässigen. Durch die Politik von Grünen, SPD, Linken und auch teilweise der CDU, die nicht nur in Kassel stattfindet, wird Deutschland als Konkurrent auf den Weltmärkten geschwächt, was durchaus im Interesse von Dollar-Milliardärsklicken in USA und der Volksrepublik China ist, aber nicht im Interesse der Kasseler Bürger. Mit zahlreichen Projekten wird im Kasseler Haushalt auch die sogenannte Energiewende als Umwelt- und Klimaschutz gefördert. In der Veränderungsliste 2 nochmals um Millionenbeträge erhöht. Wenn man die desaströsen Ergebnisse der Wind- und Strom- und Solarstromerzeugung im Verhältnis zum Aufwand in unserer Region und darüber hinaus betrachtet, wird klar, damit wird nicht das Klima geschützt, sondern die bezahlbare und sichere Energieversorgung in Deutschland beseitigt. Eine der Grundlagen für die Konkurrenzfähigkeit auf den internationalen Weltmärkten. Aus der daraus resultierenden Megaverschuldung, denn die für Versorgungssicherheit notwendigen Stromspeicherkapazitäten sind auch für Kassel unbezahlbar. An dieser zwangsläufigen Verschuldung verdienen globale Finanzkonzerne aus den USA gerne mit, die heute schon massiv von Euro-Rettungsmaßnahmen, den Covid-Hilfen für europäische Südstaaten, den Schrottwertpapier-Aufkaufprogrammen der EZB und vielem anderen mehr profitieren. Während die Bürger in Kassel über Generationen mit gigantischen Zahlungsverpflichtungen belastet werden. Jetzt wird wieder sicher gefragt, was das mit dem Kasseler Haushalt zu tun hat. Mehr als Sie denken. Denn die Auswirkungen merken wir zunehmend im Kasseler Haushalt. Wenn die Geldmenge durch die Europäische Zentralbank massiv erhöht wird, ohne dass in entsprechendem Maß dauerhafte Investitionsgüter produziert und geschaffen werden, hat dies zur Folge, dass die Preise für solche Güter massiv steigen, was man heute schon am Immobilienmarkt auch in Kassel beobachten muss. Steigen jedoch die Immobilienpreise, steigen auch die Mieten und damit die Unterhaltskosten in den Sozialausgaben der Stadt Kassel. Von den Auswirkungen auf Geringverdiener ganz zu schweigen. Durch solche Preisentwicklungen, wie auch durch den Vermögensverlust bei der privaten Altersvorsorge aufgrund der Nullzinspolitik, sinkt die Kaufkraft von Privathaushalten auch in Kassel. Dies hat zur Folge, dass in immer größere Teile des Wirtschaftsgeschehens zwischen großen Unternehmen ablaufen, die geschickt die Möglichkeiten zur Steuervermeidung nutzen. Verkauft zum Beispiel ein privater Eigentümer seine Immobilie, fällt Grunderwerbsteuer an. Ist die Immobilie im Besitz eines Unternehmens, wird häufig das Unternehmen verkauft, was das Anfallen von Grunderwerbsteuer verhindert. Für die Stadt Kassel kann dies einen Einnahmeausfall bedeuten, wenn die Zuweisungen des Landes aus den Einnahmen von dieser Steuer sinken, was analog auch für andere Steuern gilt. Die Zuweisungen von Bund und Land sind der größte Einnahmeposten der Stadt. Auch beauftragen große Unternehmen eher überregionale Anbieter von Dienst- und Handwerksleistungen, was in Kassel die Minderung von Gewerbesteuereinnahmen bedeuten würde. Solche Zusammenhänge zu beachten, ist Personen leider fremd, die ihr Einkommen in Strukturen erzielen, die direkt aus diesen Steuergeldern finanziert werden oder über Zuwendungen aus Kasseler Haushaltsmitteln, die inzwischen über 42 Millionen Euro betragen. Mit welcher Einstellung hier gehandelt wird, zeigt das Beispiel Co-Piloten e.V. Die Zuwendungen für diesen Verein, der selbst im linksradikalen bis linksextremen Spektrum verortet ist, vor allem die Diffamierung von Andersdenkenden betreibt, werden im aktuellen Haushalt um 400% gegenüber 2019 erhöht. Es ließen sich diverse Beispiele nennen, wo Projekte im linksradikalen Spektrum mit großen Zuwächsen aus dem Kasseler Haushalt gefördert werden. Einige davon haben wir mit unseren Haushaltsänderungsanträgen aufgegriffen, mit dem Ansinnen, hier für eine Korrektur zu sorgen, leider vergeblich. Wie in unseren Anträgen gefordert, mehr Mittel als Anreize bereitzustellen, um auch gegen Bereiche von Extremismus abseits des Kampfes gegen Recht Präventions- und Aufklärungsarbeit zu fördern, wurde ebenso abgelehnt, wie mehr Geld für Verbraucher und Tierschutz auszugeben oder für den Schutz von Frauen vor Gewalt und so mehr im Interesse normaler Bürger zu fördern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, das, auch wenn ich hier weitere Beispiele nenne, es würde nichts ändern. Diesen Haushalt lehnen wir aus besagten Gründen ab. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Herr Dr. Hechelmann.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Gäste, liebe Mitglieder des Magistrats, sehr geehrte Stadtverordnete. Erstmal, Herr Dreyer, als jemand, der Mitglied ist der Co-Piloten, muss ich schon sagen, dass Sie mit Ihren Verleumdungen, mich als Linksextremistisch zu bezeichnen, für Menschen, die sich in Politik einsetzen, für das Zusammenleben unserer Stadt aufpassen sollten, weil das ist nicht gerechtfertigt. Und was Sie hier tun, ist eine blanke Verleumdung für Menschen, die sich für das Zusammenleben in unserer Stadt einsetzen. Auf die anderen vielen unzähligen kruden Behauptungen, die die wissenschaftliche Faktenlage einfach wegwischen mit einem Handstreich, indem man sich vielleicht selbst informiert hat im Internet, möchte ich jetzt hier in meiner Haushaltsrede und meiner angeplanten Zeit von 10 Minuten nicht eingehen. Das wäre reine Zeitverschwendung, Ihnen da nochmal die Bühne zu bieten. Eine Bemerkung zur FDP. Ich war ein bisschen überrascht, dass Sie auf einmal sich einen Robin Hood wünschen. Mit der Mövenpick-Steuer und anderen Steuergeschenken, die Sie gemacht haben, war ich doch immer der Meinung, dass Sie es eher andersrum haben möchten, weswegen wahrscheinlich unser Oberbürgermeister und Kämmerer das eher als Kompliment aufgenommen haben, dass er einen soliden Haushalt führt. Die rot-grüne Politik der vergangenen 10 Jahre zeigt ihre Wirkung. Es wird jetzt schon zum 9. Mal in Folge ein Haushaltsüberschuss zu sehen sein. Und trotz Corona, sowohl in 2020 und 2021, kommen wir gestärkt durch die Pandemie. Ich denke, das ist Politik aus den letzten 10 Jahren, die zu den richtigen Zeitpunkten die richtigen Weichen gestellt haben, dass auch innerhalb einer Krise weiterhin das gesellschaftliche Leben weiterläuft, weiterhin die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl der städtischen Unternehmen, der Stadtverwaltung, aber auch in den privatwirtschaftlichen Unternehmen ihren Beitrag dazu leisten, dass der ganze Laden am Haufen hält. Und auch die Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Pfleger, das Krankenhauspersonal, alle haben uns durch diese gemeinsame Krise geführt und es erst überhaupt möglich gemacht, dass wir heute hier gemeinsam sitzen könnten und auch noch im Haushalt mehrere Millionen einstellen konnten, zusätzlich über die gemeinsamen Parteien. Ich glaube, da gilt es mal als Stadtverordnete ganz groß Danke zu sagen an alle diese Menschen, die über die Belastungsgrenze hinaus sich daran beteiligt haben. Und wenn hier davon gesprochen wird, dass wir als rot-grüne Koalition nur maßlos investieren und kein Augenmaß finden, dann wundere ich mich doch über die Faktenlage, dass in den letzten 10 Jahren 390 Millionen Euro abgebaut worden sind, wobei gleichzeitig regelmäßig ungefähr 85 Millionen investiert worden sind. Also ich glaube, das zeugt davon, dass hier solide Investitionen und Schuldenabbau eindeutig im Einklang stehen. Und auch wenn die ständigen Zuweisungen, wie gerade der Zwischenruf war, dass immer mehr Aufgaben aus Bund und Land, wo Sie in der CDU in der Hauptverantwortung sind, kommen, diese Zahlungen natürlich ausgeglichen werden müssen durch die Länder, ist das natürlich selbstverständlich. Aber diese Investitionen sind auch wichtig für unseren Standort, denn es zeigt sich auch in anderen Städten, die es ähnlich gemacht haben, Hochschulstandorte mit hoher Lebensqualität, guten Rahmenbedingungen für Forschung, Bildung, Kreativwirtschaft, zeigen, dass damit die dynamischen Entwicklungen gestemmt werden können und man sich positiv für die nächsten Jahre aufstellen kann. Mit dem Kopfhoch Kassel, den 18 Millionen, die die Stadtverordnetenversammlung gemeinsam beschlossen hat, hat man einen kommunalen Beitrag dazu geleistet, dass die wirtschaftliche Stabilität so gut gelingen kann und wir heute auch einen Überschuss beschließen können. Da möchte ich mich nochmal ganz besonders bedanken bei der Kämmerei, den Mitarbeiterinnen Kämmerei, aber auch den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die diesen Haushalt gemeinsam geplant, erarbeitet und auf den Weg gebracht haben. Dazu gehört auch für mich besonders herauszuheben die 609 Plätze im U3-Bereich bei den Kitas, wo wir mittlerweile mehr auf 11.500 Kita-Plätze kommen. Und da vor Ihnen auch vorhin genannt von der CDU, diesen riesigen Zuwachs an Stellen in den letzten 10 Jahren von ungefähr 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bleibt es doch nur zu sagen, schauen Sie doch mal, davon werden unsere Kinder betreut, zusätzliche Sicherheitsaufgaben und Aufgaben von Bund und Land übernommen. Und ich freue mich darüber, dass wir diesen Zuwachs haben, weil mein Sohn möchte gerne in die Kita gehen und meine Frau und ich möchten arbeiten und hier in Kassel Steuern zahlen. Und auch immer wieder das vorgebrachte Argument, es sind nur 85% der Stellen besetzt, dann würde ich mich doch mal freuen, wenn diese Fragen in der AG Stellenplan gestellt werden und alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung auch anwesend sind, um diese Fragen zu stellen. Dann hätten Sie auch die Erklärung gehört, warum das so ist. Diese Besetzungsrate wird ja immer zu einem gewissen Stichtag ermittelt, was meistens dann zur AG Stellenplan ist, sagen wir jetzt mal Ende Mai. Und natürlich können nicht 1:1 immer jede Stelle sofort besetzt werden, auch wenn sie ausgeschrieben ist. Jeder, der das weiß, der sich schon mal auf eine Stelle beworben hat, es gibt eine gewisse Ausschreibungszeit, Gespräche laufen und so weiter, sodass es doch wichtig ist, am Ende darauf zu schauen, wie das Ganze ist. Und es gibt auch immer wieder Fluktuationen aus privaten oder anderen Gründen, weshalb das eine recht gute Quote ist, die auch konstant gehalten werden kann. Kommen wir zu den Investitionen im Haushalt, die sicherlich nochmal hervorzusehen sind. Die über 3 Millionen Euro für die Radwege wurde bereits angesprochen. Wir sind auf dem Weg, diese zusätzlichen Wege für die Verkehrsteilnehmer zu schaffen und das Ganze zu bauen. Aber wie gesagt, wir brauchen auch die zusätzlichen Stellen, um dieses Geld verplanen zu können und auch die Handwerkerinnen und Handwerker, die diese Straßen dann am Ende auch jeden Tag bauen müssen. sind insgesamt mehr als 4 Millionen Euro für direkte Klimaschutzmaßnahmen eingebaut, sodass auch wir hier den Weg zur Kasse klimaneutral 2030 uns besonders auf den Weg machen. Für die Förderung von Kindertagesstätten sind es über 400.000 Euro, 350.000 Euro für zusätzliche Kinderspielplätze und auch über 650.000 Euro für den Ausbau von Ganztagsschulen. Und Digitalisierung wurde angesprochen, für den Digitalpakt auch nochmal zusätzliche 400.000 Euro. 12 Millionen wurden in den Städtebau investiert. Der Kollege Steffen Müller hat es schon erläutert, in welche Projekte das Ganze fließt. Und zu diesem guten Haushalt bin ich froh darüber, dass über die Veränderungsliste noch zusätzliche Möglichkeiten und Spielräume möglich sind, zu denen auch eine Deckung besteht. Die rot-grüne Koalition hat sich dafür entschieden, über 3 Millionen Euro in dieser Veränderungsliste nochmal in den regulären Haushalt einzubringen mit den Haushaltsveränderungsanträgen. Und das ist genau wie die HNA es auch richtig erkannt hat bei der Unterschrift des Koalitionsvertrags. Damit stecken wir die Ziele, die wir im Koalitionsvertrag gemeinsam vereinbart haben, bringen wir damit auf die Straße und stellen die finanziellen Mittel dafür sicher, um das Ganze im Haushalt sicherzustellen. Denn was, glaube ich, aus dieser Koalition der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre sichtbar wird, ist, dass soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz zwei Seiten derselben Medaille sind und auch für uns gelten, das Ganze zu sein. Wir müssen es schaffen, mit den Investitionen, die wir im Klimaschutz tätigen, die angesprochenen sozialen Ungleichheiten, die sich sicherlich nicht von der Hand weisen lassen in den Zahlen, Daten, Fakten, damit zu begegnen, dass wir diese Ungerechtigkeiten anschieben. Denn eins ist doch für uns alle klar, Klimaschutz, Klimaneutralität wird in Zukunft ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen, für Stadtentwicklung, für Bildungseinrichtungen sein. Denn nur in Zukunft die klimaneutralen Städte werden auch um die besten Einrichtungen kämpfen können. Und das ist ganz eindeutig. Aber wir dürfen die Augen auch nicht vor verschließen, dass wir neben den Herausforderungen des Klimaschutzes natürlich auch in der sozialen Gerechtigkeit Hausaufgaben haben, die wir nicht immer alleine in Kassel verantworten, aber wir Hilfestellungen den Menschen hier vor Ort geben müssen, damit sie selbst sich die Chance schaffen können, wieder aus diesen Bereichen herauszukommen und ihr Leben so gestalten zu können, wie sie es für richtig halten. Da haben wir gemeinsam als rot-grüne Koalitionäre gesagt, wir müssen einen Pakt gegen Kinder, Familien und Altersarmut schmieden, um genau diesen Punkt anzusprechen und zu starten. Die soziale Frage muss in unseren Entscheidungen immer mitgedacht werden und die Auswirkungen müssen dafür bestimmt werden. Und da fangen wir jetzt zugegebenen mit ersten kleinen, aber wichtigen Schritten an und verstetigen gewisse Angebote. Dafür sind 200.000 Euro für die Erweiterung der Schuldenberatung drin. Gerade aus der Lage der Pandemie sind Menschen in prekäre Verhältnisse in Schulden geraten, für die sie vielleicht nicht selbst verantwortlich waren, die so nicht gelaufen wären, wenn Corona und wie es uns wichtig ist, dass sie jetzt nicht in den Schuldenstrudel reinkommen. Zusätzlich wollen wir 300.000 Euro für Kassel sichert Ausbildung, die Fortführung dieses so erfolgreichen Projekts, denn jeder weiß es, was schützt am besten gegen Armut? Das ist gute Arbeit, aber das ist auch eine sichere und erfolgreiche Ausbildung für die Jugendlichen. Und neben dem Pakt gegen Armut ist es uns auch wichtig, dass wir das gesellschaftliche Engagement und das gemeinsame Gestalten der Menschen in der Stadt weiterhin unterstützen. Dafür haben wir 200.000 Euro als Planungsanschub für den Neubau des Olaf-Palmel-Hauses auf den Weg gebracht, damit auch in Sösterfeld-Helleböen und in Wilhelmshöhe wieder gemeinsam die vielen Veranstaltungen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, über 40.000 Stück, wieder gemeinsam gestartet werden können und die Menschen in ihren Räumlichkeiten die Möglichkeit haben, ihre Ideen umzusetzen. Dazu zählen auch in Wolfesanger 100.000 Euro für die Konzepterstellung der Weiterentwicklung der Ernst-Freudenthal-Halle zum Bürgerhaus und auch 20.000 Euro für die Umzugskosten der Stadtteilbibliothek Kassel-Kirch-Detmold. Damit auch dieser wichtige Anker, der jetzt in Kirch-Detmold ein bisschen am Rand des Stadtteilkerns liegt, jetzt vernünftig in das Zentrum ziehen kann. Und dabei hört es nicht auf, denn auch die Bildung ist ein wichtiger Baustein für uns. Die Bildungsgerechtigkeit stärkt den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Nur eine hochwertige qualitative Betreuung unserer Kinder ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die gleichberechtigte Teilhabe für alle, die es wollen, auf dem Arbeitsmarkt. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, neben den erfolgreich gestarteten Sanierungsprojekten der GWG Pro, wie man es jetzt im Kasseler Rathaus an den Entwürfen sehen konnte, für die offene Schule Wallbau, aber auch die weit fortgeschrittenen Planungen für die Hegelsbergschule, investieren wir nochmal zusätzlich 400.000 Euro aus den Haushaltsmitteln für die Sanierung der Fachräume der Jakob-Grimm-Schule. Und dann ein Punkt mit 200.000 Euro veranschlagt, der mir aber auch am Herzen liegt und uns als SPD, sind, dass wir Planungskosten eingestellt haben für den Bau des Lernschwimmzentrums. Jedes Kind in dieser Stadt sollte schwimmen lernen und können, damit keine Gefahr von Bädern, offenen Seen oder Ähnliches sein können und keine Eltern sich Sorgen darum machen müssen, dass jetzt noch 20, 21 Kinder ertrinken müssen, irgendwo in Deutschland und vor allen Dingen nicht hier in Kassel. Deswegen brauchen wir dringend dieses Lehrschwimmbecken. Jedes Kind muss schwimmen können. Kultur ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Kassel ist eine Stadt voller Kunst und Kultur. Sie spielt für das Zusammenleben der Stadt eine herausragende Rolle. Ihre Vielfalt macht Kassels Kultur einzigartig. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschlossen, Beträge einzustellen für die bereits angesprochenen Projekte Weltkunst. Und genau diese 25.000 Euro, Herr Dr. von Rüden, ist das, was im Finanzierungsplan von Helmut Plate vorgesehen ist bei der Stadt Kassel. Denn wie läuft es im Fördermodell immer? Ich komme mit einem Euro an, frage bei der ersten Frage, dann sagt das Land vielleicht, dann kriegst du den zweiten Euro und dann gehe ich nochmal zum Bund und hole mir den vierten Euro, so wie es in den Fördermodalien nochmal möglich ist. Und deswegen haben wir genau diese 25.000 Euro jetzt eingestellt, aber auch schon im Haushaltsausschuss mit dem Hinweis, sollte das Projekt, so wie es ausgestaltet sei, genauso erfolgreich sein, wird die Finanzierung natürlich selbstverständlich fortgesetzt. Und dazu haben wir uns auch entschlossen, 25.000 Euro für die Initiative Kulturbahnhof bereitzustellen. Ich glaube, viele kennen die Kampagne mit der Klorolle, wo es drauf stand, ohne Kultur ist es für einen Arsch. Ich hoffe, das ist hier erlaubt in der Stadtverordnung der Versammlung, wenn man eine Initiative zitiert. Und deswegen haben wir uns dafür entschlossen, 25.000 Euro für die Initiative bereitzustellen. Ich glaube, letztendlich möchte ich nochmal für diesen Haushalt werben. Denn wir stehen hier mit diesem Haushalt, mit der Politik, die wir machen in der Stadt Kassel, für den Erhalt und die Sicherung der Arbeitsplätze. Für sowohl traditionell angesiedelte Industriebetriebe wollen wir den Transformationsprozess schaffen. Dafür brauchen wir gute Lebensqualität, damit Mobilwirtschaft, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen den Transformationsprozess schaffen, mit schlauen Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf den Weg machen wollen, diesen Prozess machen. Betriebe, die hier gerne ihre Gewerbesteuer zahlen, damit wir Spielräume haben. Und nur so ist es gemeinsam möglich, wenn wir uns weiterhin auf diesem Weg von investieren und konsolidieren, weitermachen und an den richtigen Punkten die wichtigen Investitionsentscheidungen treffen. Und deswegen bitte ich um Ihre Unterstützung für diesen Haushalt.
Ich sehe jetzt keine Wortmeldungen mehr. Ich habe nichts übersehen, sodass wir jetzt zu den Abstimmungen kommen. Wir haben, wenn ich das hier richtig im Blick habe, vier Abstimmungen. Die erste Abstimmung ist die Beschlussempfehlung des Magistrates zu den Ortsbeiräten, das ist die Anlage 5. Dann haben wir die Beschlussempfehlung des Magistrates zu den Ortsbeiräten, die Anlage 47. Und wir haben den Änderungsantrag der FDP zur Nummer 39. Und erst dann stimmen wir die gesamte Vorlage ab. Bitte? Ja, bitte. Die Diskussion sollten wir jetzt führen und dann, wer von Ihnen war jetzt zuerst? Ja, Frau Leidig, bitte.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege von der SPD, ich bin es gewohnt, 3 Minuten zu sprechen und ich finde, Sie können noch ein kleines wenig Geduld aufbringen. Ich möchte zu dem Antrag vom Ortsbeirat Harleshausen hier sprechen, für den sowohl der Magistrat als auch die Mehrheit im Ausschuss die Ablehnung empfohlen hat. Und ich möchte einfach mal sagen, dass ich es überhaupt nicht verstehen kann und Sie darum bitte, dieses Votum zu überdenken und die Ablehnung abzulehnen, also dem Antrag zuzustimmen. Worum geht es? Es geht darum, dass im Zentrum von Harleshausen, wo das wirklich sehr verkehrsgeplagt ist durch die Wolfhager Straße und die Oberfellmacher Straße, ein kleiner Platz umgestaltet werden soll, der bisher als Parkplatz genutzt wird. Das ist ein Prozess der Bürgerbeteiligung gewesen, der schon seit Jahren sozusagen ansteht. Ein Teil ist schon umgesetzt und dieser Teil fehlt eben noch. Jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger, die sich daran beteiligt haben, immer wieder nachgefragt. Dann hieß es erst, es ist kein Geld da, dann war Geld da, dann ist das Geld wieder verschwunden. Jetzt liegt hier eine Ablehnung des Antrags vor, in der die Begründung steht, die Flächen sollen in ihrer derzeitigen Nutzung erhalten bleiben, sodass auch in Zukunft an zentraler Stelle im Ortskern öffentliche Parkplätze vorhanden sind. Und ich kann nur sagen, wenn es an etwas fehlt im Ortskern von Harleshausen, dann an Bäumen, an Bänken, an Aufenthaltsräumen für Menschen, aber nicht an Plätzen, an denen man Autos abstellen kann. Und ich finde es einfach auch total schade, dass so eine Initiative von Einwohnerinnen und Einwohnern nicht aufgegriffen wird, die ja eigentlich ihrer Koalitionsvereinbarung hundertprozentig entspricht. Ich will da an der Stelle auch nochmal sagen, dass es mich total gewundert hat, dass so viele Anträge vom Ortsbeirat in Nordholland zur Ablehnung stehen. Auch dort geht es darum, die soziale und ökologische Verkehrswende voranzubringen, mehr Stadtgrün hinzukriegen. Überall dort, wo das Umweltamt zuständig ist, gibt es Unterstützung. Das finde ich super. Aber dort, wo das Straßenverkehrsamt zuständig ist, wird die Ablehnung empfohlen. Und ich halte das für ein wirklich schlechten Stil, genauso wie es ein schlechter Stil ist, hier so laut zu sprechen, dass ich mich selbst nicht mehr verstehe. Diese Energie, die von den Menschen kommt, die dort leben, wo es um die Umgestaltung geht, diese Energie so verpuffen zu lassen, ich glaube, dass sie sich damit keinen Gefallen tun. Und ich finde es einfach grundsätzlich falsch. Ich finde, wir müssen diese Umgestaltung, diese sozial-ökologische Umgestaltung demokratisch machen. Und da müssen wir das aufnehmen, was von den Leuten kommt, und es nicht ablocken. Also deshalb unser Antrag und noch einen Schmankerl. Der Kollege Müller hat im Ausschuss gesagt, das wäre die falsche Begründung. In Wirklichkeit ging es darum, für die künftige Tram nach Harleshausen eine Haltestelle vielleicht dort zu bauen. Ich finde, damit könnte man anfangen. Auch dafür braucht man Bank und Baum und keinen Autoparkplatz.
Herr Getschmann.
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte noch kurz etwas sagen zum Antrag des Ortsbeirats Jungfernkopf. Im Zuge des Ganztagsausbaus der Schule Jungfernkopf soll die neue Turnhalle mit den geplanten Ganztagsräumen auf dem Areal des bisherigen Bolzplatzes errichtet werden, der damit mehr als die Hälfte seiner bisherigen Fläche einbüßt und in der bisherigen Form nicht mehr nutzbar wäre. Während die dem Ortsbeirat vorgestellten Planungen für die Halle insgesamt auf große Zustimmung aller Fraktionen stießen, sorgte der Verlust dieses Bolzplatzes allenthalben für Unmut. Denn dieser Platz war in den 1970er Jahren in Eigeninitiative durch die Siedlergemeinschaft Jungfernkopf errichtet worden und wurde lange Zeit rege auch für Stadtteilfeste und Ähnliches genutzt. Im Stadtteil wird auch in Zukunft ein zentraler Bolzplatz benötigt, der auch für größere Stadtteilaktivitäten genutzt werden kann. Unterhalb der Grundschule liegt ein mögliches Ersatzgelände, das jedoch mit Begradigungs- und Aufschüttungsarbeiten sowie dem Fällen eines Apfelbaums und der Ausbringung von Rasensaat in einen nutzbaren Zustand versetzt werden müsste. Die Kosten hierfür wurden von Vertreterin des Hochbauamtes auf ca. 40.000 bis maximal 50.000 Euro veranschlagt. Der entsprechende Haushaltsantrag wurde vom Ortsbeirat Jungfernkopf am 20.05. einstimmig beschlossen. Nötig ist das Ersatzgelände aus zwei Gründen. Erstens, am Jungfernkopf hat sich die Bevölkerungsstruktur durch den Zuzug vieler junger Familien in den letzten Jahren rasant verjüngt. Jedoch gibt es für Kinder und Jugendliche nahezu keine Freizeitangebote. Der Bolzplatz wurde intensiv genutzt, sowohl für den Schulsport als auch nachmittags von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil,
bis vor etwa 2 Jahren die Tore abgebaut und seitdem nicht mehr wieder installiert wurden. Regelmäßig wurde auch ein Projekt mit dem Schulzirkus Tausendtraum mit der Jahrgangsstufe 3 der Grundschule dort durchgeführt, das für diesen Herbst inzwischen aber von der Schule abgesagt wurde, weil die einzige ausreichend große Ebene Freifläche im ganzen Stadtteil dann wegen des Turnhallenbaus nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Zweitens, der Platz war nie einfach nur ein Bolzplatz, sondern ein Ort, an dem Begegnungen stattfanden. Ein Stadtteilplatz. Und genau daran mangelt es. Am Jungfernkopf hat die veränderte Stadtteilzusammensetzung auch teilweise zu einem Absterben des sozialen Lebens geführt. Dem arbeiten engagierte Bürgerinnen, etwa in der Arge, entgegen und arbeiten daran, die Menschen wieder stärker zusammenzubringen, Begegnungen und Austausch zu ermöglichen, Gemeinsinn zu stärken. Zum Beispiel steht eigentlich in diesem Jahr das Jubiläum 40 Jahre Jungfernkopf als eigenständiger Stadtteil an. Für solche größeren Aktivitäten wird ein Platz wie dieser benötigt und inzwischen sind alle verfügbaren und in Frage kommenden Flächen zugebaut. Die zu begraben liegende Fläche unterhalb der Grundschule wäre die einzige mit vertretbarem Aufwand zu realisierende Option. Der Antrag wurde in der 2. Lesung im FIVIGRU abgelehnt. Es handelt sich dabei aber nicht, wie in der Sachdarstellung angegeben, um eine, wie es heißt, Freifläche des Schulhofes der Schule Jungfernkopf. Ein Beteiligungsprojekt für Schülerinnen und Schüler, so begrüßenswert dieses prinzipiell auch ist, hat diese Fläche also auch gar nicht zum Gegenstand. Daher haben wir den Antrag hier noch einmal aufgerufen, zumal er auf Stadtteilebene einhellig von allen dort vertretenen Parteien, also SPD, CDU, Grünen und Linken, unterstützt wird und das Anliegen im allgemeinen Interesse des Stadtteils ist. Aus den genannten Gründen bitte ich um Ihre Zustimmung für diesen Antrag. Danke.
Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ich rufe auf die Beschlussempfehlung des Magistrates zu den Ortsbeiräten, das ist die Anlage 5. Wer stimmt zu dieser Beschlussempfehlung? Gibt es Nachfragen? Ich sage nochmal, es handelt sich um die Anlage 5, die Sie als Tischvorlage erhalten haben. Da sind drauf die Anlagen Nummer 5, 47 und 39. Das ist die Anlage 5 und danach geht es weiter. Aber das ist eine andere Abstimmung, die Anlage 47. Und dann kommt eine dritte Abstimmung. Das ist die Anlage 39 da. Können wir weitermachen oder gibt es weitere Fragen? Ja, die machen wir zum Schluss. Ist ja ganz klar. Ich habe gesagt 4 Abstimmungen und jetzt geht es Schritt für Schritt weiter. Herr Mijatovic.
Vorsteherin, liebe Kollegen, liebe Gäste auf der Empore, um zu erklären, was hier gerade passiert. Wir haben Beschlussempfehlungen aus der Verwaltung, wie wir uns zu den Anträgen der Ortsbeiräte verhalten. Haben wir geübte Praxis auch im Finanzausschuss zu. Die Beschlussempfehlung lautet jeweils entsprechend aus den genannten Gründen in dem Antrag, das abzulehnen. Deswegen stimmen wir dieser Beschlussempfehlung zu. Habe ich das so richtig
verstanden? Ja, wir stimmen die Beschlussempfehlung des Magistrates ab, nicht die Beschlüsse zu den Ortsbeiräten, sondern die Beschlussempfehlung des Magistrates. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber ich bin im Büro gut beraten worden und ich denke, jetzt hat es sich geklärt. Ich rufe auf die Beschlussempfehlung des Magistrates zu den Ortsbeiräten, die Anlage 5. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann musst du mir noch sagen, wie die Abstimmung. Ich höre, die AfD hat zugestimmt. Stimmt das? Okay, dann ist die Beschlussempfehlung des Magistrates zu den Ortsbeiräten Anlage 5 angenommen mit Zustimmung Bündnis 90, SPD, CDU und AfD, Ablehnung durch die Fraktionen der Linken, der FDP, Herrn Globoczynski, Frau Gleuel und Frau Rieger. Ich rufe dann auf die Beschlussempfehlung des Magistrates zu den Ortsbeiräten und zwar die Anlage 47. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Wer stimmt dagegen? Die AfD, ja. Enthaltungen habe ich, muss ich jetzt nicht mehr fragen. Dann ist die Beschlussempfehlung des Magistrates zu den Ortsbeiräten an Lage 47 angenommen, mit Stimmen von Bündnis 90, SPD, CDU, Ablehnung von der Fraktion der Linken, der FDP, der AfD, Herrn Globoczynski, Frau Gleuel und Frau Rieger. Ich rufe auf den Änderungsantrag der FDP, das ist die Nummer 39. Wer stimmt dem Änderungsantrag der FDP zu? AfD. Wer stimmt dagegen? FDP. Wie hat Frau Rieger abgestimmt? Sehen, wie Frau Rieger abgestimmt hat? Frau Rieger dafür oder war das dagegen? Wir klären. Bitte? Dagegen. Dann ist der Änderungsantrag der FDP Nummer 39 nicht angenommen. Ablehnung Bündnis 90, die Grünen, SPD, CDU, der Linken, der FDP, ist richtig? Ja-Stimmen von der AfD, Herrn Globoczynski, Frau Gleuel und Frau Rieger. Jetzt kommt die die FDP hat zugestimmt, aber trotzdem ist der Antrag abgelehnt. Soll ich noch mal abfragen? Also ich habe hier eine andere Rückmeldung bekommen. Änderungsantrag der FDP. Bündnis 90 Die Grünen, SPD, CDU haben abgelehnt, ebenfalls Die Linke, oder hat Die Linke unterschiedlich gestimmt? Ich verstehe, okay, ja, gut, dann haben wir das doch. Ablehnung Bündnis 90 Die Grünen, SPD, CDU und 7 Stimmen der Linken, Annahme von der FDP, der AfD, Herrn Globoczynski, Frau Gleuel, Enthaltung, 1 Stimme der Linken und Frau Rieger hat ebenfalls Nein gestimmt. Ich komme jetzt zu der letzten Abstimmung in diesem Kontext, und zwar durch gemeinsamen Änderungsantrag von Bündnis 90, die Grünen, SPD und CDU, geänderte Antrag des Magistrates. Wer stimmt diesem geänderten Antrag zu? Den bitte ich ums Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer stimmt dagegen? Ich verstehe Ihre Zwischenrufe nicht. Ich mache weiter. Ich frage nochmal, wer stimmt dagegen? Das ist mir jetzt nicht bekannt, dass wir diese... Das ist Bestandteil der Abstimmung, die wir jetzt vornehmen. Ich gucke mal... an den Herrn Borg, der kann uns bestimmt helfen, der kommt auch schon angerannt. Okay. Ja. Okay, gut. Ja. Gut, dann, Herr Borg hat nochmal die Hilfestellung gegeben, ich lese den gesamten Text vor. Wir stimmen ab. Durch gemeinsame Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, SPD und CDU geänderter Antrag des Magistrates. Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen. Erstens, die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2021 vom 14. Dezember 2020 einschließlich der Veränderungslisten 1 und 2, das war, glaube ich, Ihre Nachfrage, ja, die ist darin enthalten. 1b, die Investitionsplanung, nämlich Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kassel für die Jahre 21 bis 24 ebenfalls einschließlich der Veränderungslisten 1 und 2. Zweitens, die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 21 bis 24 nach dem Stand vom 14. Dezember 2020 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten. Punkt 3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen. Jetzt kommt der letzte Punkt. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplanes zu berichtigen. Ich hoffe, das konnte für Klarheit sorgen. Nochmal vielen Dank an unser Büro. Und ich komme jetzt zur Abstimmung. Wir stimmen ab durch gemeinsame Änderungsanträge Bündnis 90, SPD. Ja, bitte.
Entschuldigung, ihr müsst die Ortsbeiratsliste in Toto noch abstimmen. Die Ortsbeiratsliste in Toto müsst ihr noch abstimmen. Ihr habt nur die, Entschuldigung.
Wir haben die Beschlussempfehlung des Magistrats.
Anträge habt ihr abgestimmt, aber die Ortsbeiratsliste in Toto, die müssen wir noch aufrufen.
Christian, warte mal. Die Beschlussempfehlung des Magistrates zu den Ortsbeiräten Anlage 5.
Nee, es nicht Anlage, also die komplette. Ihr habt nur Einzelabstimmungen gemacht über die Änderungswünsche von, weiß ich, der Linken, von der FDP. Ihr müsstet noch bitte alle, das komplette Paket zum Magistrat, das, der Magistratsempfehlung zum Ortsbeirat, die müsst ihr noch abstimmen.
Also, ich, Herr Borg, nicken Sie mal, ob das stimmt? Stimmt? Ja. Ich hoffe, wir können das jetzt so klären, sonst würde ich die Sitzung noch mal unterbrechen und die, ja, sonst würde ich die Abstimmung für nach der Pause verlegen, damit wir das in Ruhe klären können. Um Gottes Willen. Ja. Unser Oberbürgermeister sagt, wir müssen diesen Text hier abstimmen. Ja. Nee. Ich schlage Folgendes vor, damit das hier in Ruhe geklärt werden kann. Ich bitte Sie, jetzt 15 Minuten Pause zu machen und wir klären hier in Ruhe, in welcher Reihenfolge welche Abstimmungen gemacht werden müssen. Christian, kommst du nochmal? So, es geht weiter. Es tut mir leid, dass es hier noch eine kleine Verzögerung gab. Ich komme zu unserer letzten Abstimmung beim Tagesordnungspunkt 11 und identifiziere gleich beim Vorlesen des Abstimmungstextes nochmal, was wir ergänzt haben. Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen. Erstens, die Stadtverordnetenversammlung beschließt A, die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 21 vom 14. Dezember 20 einschließlich der Veränderungsliste 1 und 2. Das hatte ich Ihnen gerade vorgelesen. Hinzu kommt einschließlich der Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes. B. Die Investitionsplanung, Klammer auf, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Klammer zu, der Stadt Kassel für die Jahre 2021 bis 24 einschließlich der Veränderungslisten 1 und 2. Und jetzt kommt wieder die Ergänzung und einschließlich der Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 21. Dann geht der Text wie bereits verlesen weiter. Ich wiederhole aber, damit keine weiteren Irritationen entstehen. Zweitens, die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 21 bis 24 nach dem Stand vom 14. Dezember 20 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten. Drittens, der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen. Und viertens, der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowohl Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplanes zu berichtigen. Wer stimmt dieser durch gemeinsame Änderungsanträge Bündnis 90 SPD und CDU geänderten Antrag des Antrag des Magistrates zu? Den bitte ich um das Handzeichen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist das mit Stimmen von Bündnis 90, die Grünen, SPD, angenommen. Nein-Stimmen gab es von der CDU, der Linken, der FDP, der AfD, von Frau Gleuel und Frau Rieger. Nee, Frau Rieger hat zugestimmt. Frau Rieger hat zugestimmt? Gut. Zustimmung, Bündnis 90, SPD und Frau Rieger. Keine Zustimmung, CDU, Linke, FDP, AfD und Frau Gleuel. Dann haben wir das geschafft. Herzlichen Dank. Ich rufe auf.